One of the major selling points of that wholly remarkable book, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, apart from its relative cheapness and the fact that it has the words "Don't Panic" written in large friendly letters on the cover, is its compendious and occasionally accurate glossary. Monetary units, none. In fact, there are three freely convertible currencies in the galaxy, but the Altairian dollar has recently collapsed. The Flanian bobble bead is only exchangeable for other Flanian bobble beads, and the Triganic pew doesn't really count as money. Its exchange rate of 8 ningis to 1 pew is simple, but since a ningi is a triangular rubber coin 6,800 miles along each side, no one has ever collected enough to own 1 pew. Ningis are not negotiable currency because the galactic banks refuse to deal in fiddling small change. From this basic premise, it is very simple to prove that the galactic banks are also the product of a deranged imagination.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 182. Und am Apparat spricht Tim Pritlove, wie ihr es gewohnt seid. Und heute muss ich mich mal dem Druck der Straße, nachgeben.
Die Massen wollen Bitcoin.
Die Massen wollen jetzt endlich mal Klarheit haben. Nicht, dass ich das Thema nicht schon lange im Hinterkopf habe. Aber ich will es auch gleich mal ein bisschen weiter aufziehen. Es soll gehen um elektronisches Geld. Denn das ist eigentlich das, was derzeit alle denken, wenn sie auch Bitcoin sagen, was gerade so irgendwie so einen kleinen Hype erlebt. Und ihr hört schon im Hintergrund, es gibt auch Gäste, nämlich genau einen, und zwar Andreas. Andreas
Hallo.
Burg. Hallo. Ja, Andreas, da sitzen wir jetzt.
Ja, im Haufen nicht vorhandenem Geld.
Hoffentlich vorhanden. Ja.
Genau.
Geld, genau. Reich an Bits. Also bevor wir vielleicht so auf diesen Bitcoin-Hype zu sprechen kommen und überhaupt das Thema auch nochmal angehen wollen, ich wollte es halt gleich ein bisschen weiter aufklammern, weil so ganz neu ist ja die Idee, Geld elektronisch abzubilden, nicht. Ich kann mich noch entsinnen, dass in den 90ern das schon mal kräftig so durch die Hacker-Szenerie taumelte und auch schon so ein bisschen bei den Banken angekommen war.
Genau, da gab es damals wie hieß das, von David Schaum, eCash, das Verfahren. Muss man vielleicht ein bisschen ausholen, so warum war das spannend? Wenn man sich überlegt, man möchte digitales Geld, hat man ja erstmal das Problem, dass Bits ja kopierbar sind. Kennt jeder von Pirate Bay, ja, so ein Haufen Bits lässt sich halt einfach kopieren. Und wenn man jetzt versucht, Geld mithilfe von Bits zu repräsentieren, ist die entscheidende Frage, wie verhindere ich, dass jemand einfach diese Bits kopiert und zweimal ausgibt? Das sogenannte Double-Spending-Problem.
Genau, weil das ist ja schon so eine Eigenschaft von Münzen und Geldscheinen, dass sie eben nicht so ohne weiteres zu kopieren sind.
Genau. Und im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verhindern, dass Geld mehrfach ausgegeben wird. Das einfachste ist ein sogenanntes Online-Verfahren. Das heißt, es gibt eine zentrale Instanz, einen Server, der sagt halt, ja, das Geld wurde schon ausgegeben oder das Geld wurde noch nicht ausgegeben. Natürlich den Nachteil, dass sowas mit Anonymitätsproblemen verbunden ist. Das heißt, es ist nicht so anonym wie reguläres Bargeld, wo also an so einem 2-Euro-Stück kann keiner erkennen, wo das vorher war. Gut, Geldscheine haben eine Seriennummer, die aber auch nicht flächendeckend erfasst wird. Im Großen und Ganzen ist Bargeld ja anonym. Und wenn man jetzt eine zentrale Instanz hat, wo man bestätigt bekommt, ja, diese Münze wurde noch nicht ausgegeben, dann kann das ja nur funktionieren, indem die Bank erkennt, dass es diese Münze ist. Also, dass die Münze eine bestimmte Seriennummer hat und dass sie noch nicht ausgegeben wurde. Das heißt, bei einer zentralen Stelle laufen alle Transaktionen auf. Und das ist natürlich aus mehreren Gründen ungünstig. Zum einen, weil man diese Spur hinterlässt. Wer hat wann welche Münze ausgegeben? Und zum anderen, weil man dazu online sein muss. Das heißt, es funktioniert nicht offline. Und David Schaum hat sich viel Gedanken gemacht, ist ein Kryptograf, wie man ein System bauen kann, das verhindert, dass man Münzen mehrfach ausgibt und das trotzdem offline funktioniert. Also wo man trotzdem keine Internetverbindung braucht. Gut, heutzutage ist das nicht mehr so relevant. Heutzutage gibt es überall Internet, da ist das nicht mehr so wichtig. Aber damals...
Das würde ich nicht sagen, dass es überall Internet gibt.
Also vergleichsweise schon. Also so eine Anforderung wie, dass jeder Laden, der an der Ecke, der Geld akzeptiert, auch eine Online-Verbindung hat, ist heutzutage etwas, was man
stellen
kann.
Ja gut, aber wenn ich dir 10 Euro im Zug geben will... Ja, weil ich sie dir noch schulde, dann ist das halt nicht so einfach.
Es ist schon bequem, wenn es auch offline
ist. Und was ist, wenn der Server down ist?
Genau, genau. Und der David Schaum hat sich was relativ Cleveres ausgedacht. Und zwar RSA-Verfahren, der eine oder andere Hörer hat es vielleicht schon mal verstanden, ist kommutativ. Das heißt, RSA ist ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren. Und mit dem kann man sowohl Sachen verschlüsseln, als auch Sachen signieren. Und jetzt kommt der Trick, wenn man etwas verschlüsselt und dann signiert, ist es dasselbe, als würde man es signieren und dann verschlüsseln. Das heißt, man kann quasi einen Umschlag nehmen, da tut man etwas rein mit Kohlepapier, kann dann von außen drauf unterschreiben, dann kann der Nächste den Umschlag aufmachen und wegwerfen und hat dann das, was in dem Umschlag war, mit der Unterschrift drauf. So muss man sich das digitale Geld von dem David Schaum vorstellen. Sogenannte blinde Signaturen.
Also nochmal langsam. Also der Wunsch, die elektronisches Geld zu haben... entsteht ja im Prinzip daraus, dass es so wunderbar flexibel ist und dass es im Prinzip auch eine Vision sein könnte für das Bezahlen im Netz.
Genau.
Nicht nur im Netz, aber auch im Netz, beziehungsweise dass alle möglichen elektronischen Geräte das Geld vorhalten könnten, nicht wahr? So diese elektronische Wallet etc. So. Und einfach nur so Geldscheine als Digitalblobs auszugeben, ist natürlich so Quatsch, haben wir schon besprochen, weil es eben sich wunderbar kopieren lässt und an der Stelle kommt die Kryptografie mit rein. So.
Genau.
Und was du ansprichst, ist mit RSA ist jetzt einfach das Public-Private-Key-Verfahren, so wie das viele von GPG, PGP, GPG her kennen oder zumindest schon mal gehört haben. Das heißt, eine Asymmetrie in dem Konzept, dass man mit zwei Schlüsseln arbeitet, die sich gegenseitig ergänzen. Das, was ich mit dem einen verschlüssel, kann ich mit dem anderen entschlüsseln und umgekehrt. Mhm. Und das hat jetzt der Schaum auf die Idee eCash angewendet.
Genau, also wir können mal einen Schritt zurückgehen. Das Online-Verfahren könnte so funktionieren. Es gibt eine Zentralbank. Die Zentralbank gibt Geld raus. Also ich gehe dahin, überweise denen auf klassischem Wege 10 Euro. Und die stellen mir dann eine Signatur aus. Also
sozusagen einen digitalen Geldschein.
Einen digitalen Geldschein. Da steht drauf, dieser Geldschein ist 10 Euro wert. Er hat die Seriennummer 23, unterschrieben von der Zentralbank. Dann kann ich damit zum Händler gehen, kann sagen, guck mal, hier ist mein Geldschein. Dann kann er die Unterschrift überprüfen, kann zur Zentralbank laufen und fragen, wurde der Geldschein mit der Nummer 23 schon ausgegeben? Und die Zentralbank sagt dann ja oder nein. Und wenn sie nein sagt, dann kann der Händler dieses Geld akzeptieren, kann sagen, ist jetzt meins. Sagt der Bank, okay, ist jetzt mein Geldschein. Und dann ist das Geld da gelandet. Die Idee von Schaum ist so, also im Prinzip hat man auch einen unterschriebenen Geldschein, nur dass ich als User, der das Geld quasi bei der Zentralbank eingezahlt hat, jetzt digitales Geld bekommt, ich erzeuge diesen Geldschein. Das heißt, ich denke mir eine Seriennummer aus, schreibe drauf, das sind 10 Euro von der Zentralbank.
Was heißt, ich denke mir eine Seriennummer aus?
Ich wähle eine ausreichend große zufällige Zahl. Ja, ein Random Nonce nennt man das.
Mhm. Nonce?
Ja, Number Used Only Once.
Oh. Okay.
Mhm. Dann packe ich das in einen Umschlag, schicke das der Bank, die unterschreibt auf dem Umschlag, schickt mir das zurück, hat jetzt also die Seriennummer.
Aber warum erzeuge ich denn die Nummer? Warum erzeugt denn die Bank nicht gleich die Nummer?
Damit die Bank nicht weiß, dass mein Geld diese Seriennummer hat. Weil es soll ja anonym sein, soll ja wie Geld sein.
Ach so, das heißt, die Bank weiß gar nicht, welche Nummer es ist.
Genau.
Aber wodurch weiß sie das nicht?
Dadurch, dass ich das vorher verschlüsselt habe. Mit so einem asymmetrischen Verfahren.
Aber warum muss ich denn da überhaupt noch so eine Nummer reintun, wenn das eh verschlüsselt ist?
Damit man die Geldscheine voneinander unterscheiden kann. Damit, wenn jemand das zweite Mal Geld ausgibt, also das Double-Spending-Problem, damit erkannt wird, derselbe Geldschein wird zweimal ausgegeben. Weil ich kann ja hinterher den Digitalblob, den die Bank unterschrieben hat, mehreren Händlern geben. Und die Frage ist immer, wie wird verhindert, dass das Geld mehrfach ausgegeben wird?
Okay, aber wenn man die Zahl gar nicht sieht, wie kann man dann feststellen, dass irgendwas doppelt ist?
Na, bevor ich sie ausgebe, muss ich den Geldschein wieder entschlüsseln. Das heißt, ich verschlüssele den, schicke den zur Bank zum Unterschreiben. Die unterschreibt den. Ich kriege den wieder zurück.
Sie unterschreibt ihn jetzt sozusagen auf Basis eines tauschst. Das heißt, ich gebe denen quasi Geld, was sie schon kennt.
Genau.
Ja, Euro oder was auch immer. Und dafür kriege ich das Äquivalent als digitalen Geldschein. Wir reden aber jetzt hier noch nicht unbedingt von einer neuen Währung, sondern wir befinden uns eigentlich noch in derselben Währung.
Das ist relativ arbiträr, ob du jetzt sagst,
okay, es könnte auch eine andere sein.
Es könnte auch eine komplett eigene Währung sein.
Aber um es einfach zu halten, bleiben wir erstmal dabei, dass es dieselbe Währung ist. Das heißt, es ist nur eine andere Form von Geldschein, die ich erhalte von der Bank.
Genau.
So, und ich habe mir mal so eine Zahl ausgedacht, verschlüssel die, aber womit verschlüssel ich die? Mit welchem Schlüssel?
Ich erzeuge mir einen Public-Private Key.
Also mein eigenes Pärchen sozusagen.
Genau. So.
Und dann verschlüssel ich das mit meinem öffentlichen Schlüssel.
Genau.
Dann schicke ich das dahin.
Genau.
Und was kann die Bank dann überprüfen? Sie kann erstmal überprüfen, dass das mit meinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde.
Na, sie kann den Inhalt nicht überprüfen. In der Praxis läuft das so, dass man sozusagen 100 solcher Umschläge macht und 99 werden von der Bank geöffnet. Das heißt, die Bank sucht sich 99 von den 100 aus, die ich ihnen geschickt habe und sagt, da wollen wir jetzt aber mal den Inhalt sehen. Und da schicke ich dann meinen Private Key dazu, den ich sozusagen pro Geldschein erzeuge. Und
also jeder Geldschein hat einen eigenen Schlüssel.
Genau, also nur für diesen Schlüsselpaar. Dieser Umschlag für den Unterschriftsvorgang hat ein eigenes Schlüsselpaar, genau. Und bei 99 sagt die Bank dann, ich will sehen. Und wenn in den 99 überall 10 Euro drin steht und eine ordentlich generierte Seriennummer, dann glaubt mir die Bank, dass die 100. auch in Ordnung ist. Das heißt, ich habe sozusagen eine Chance von 1 zu 100 der Bank gegenüber zu schummeln. Und
das ist jetzt Teil dieses Eintauschprozesses.
Genau. Also sozusagen die Bank kann ja nicht überprüfen, was in diesem Bithaufen drin ist, den ich ihr schicke, weil da habe ich nur den Schlüssel für. Und das ist ja auch beabsichtigt.
Aber was beweisen denn die anderen 99, wenn sie eigentlich nicht übertragbar sind auf den 100?
Die Bank wählt zufällig aus, ich schicke 100 hin und die Bank wählt sich 99 zufällig aus. Das heißt, die weiß nicht, welchen von den 100.
Ach so. Ich verstehe. Einer von den 100 wird dann sozusagen derjenige sein, den ich dann verwende. Das heißt, ich schicke 100 hin und die Bank sagt, okay, für genau diese 99 von den 100, die man gesagt hat, gib mir jetzt auch noch die Schlüssel dazu.
Genau.
In einem zweiten Schritt.
Genau. Und wenn ich das dann mache und die Bank nachgeguckt hat, dass in den 99 Bithaufen, die sie entschlüsseln konnte, das Richtige drin ist, dann gibt es ausreichenden Grund, mir zu vertrauen, dass der 100. auch in Ordnung ist.
Verstehe.
Und dann unterschreibt die Bank diesen Bithaufen.
Was für eine Bitverschwendung.
zur Stromverschwendung kommen wir später. Das ist ja alles noch relativ harmlos.
Na gut, aber Bits lassen sich ja ganz gut recyceln.
Genau.
Sprich, jetzt habe ich mein Euro sozusagen. Oder bei welcher Menge
noch nicht, wir bleiben. Noch nicht ganz. Der nächste Schritt kommt noch. Wenn ich den unterschriebenen, verschlüsselten Bithaufen zurückbekommen habe, dann entschlüssele ich den wieder mit meinem Schlüssel, den ich extra erzeugt habe, um diesen Geldschein zu generieren.
Moment, also dieser einer von 100, wo ich nicht habe den Schlüssel mitgeben müssen, um zu beweisen, dass ich überhaupt in der Lage bin, was Ordentliches zu erzeugen.
Mhm.
Was macht die Bank mit dem einen?
Der wird unterschrieben.
Der wird sozusagen unterschrieben in dem Glauben, dass der genau dieselbe Integrität hat wie alle anderen auch.
Genau.
Okay. Und mehr tut sie aber nicht. Sie unterschreibt es, sie überweist dem jetzt keinen Wert zu.
Nee, weil den Wert habe ich da ja reingeschrieben. Und die Bank glaubt, dass es schon in Ordnung ist, weil ich habe ja vorher den Zirkus mit den 100 anderen Schlüsseln.
Das heißt, ich habe diese Menge an Geld, die dieser Geldschein repräsentieren soll, da hinein kodiert. Da steht drin, ich bin 10 Euro.
Genau.
Ich bin 2 Öltanks. Und die Bank glaubt mir das einfach, dass ich das schon richtig getan habe, weil in anderen 99 steht halt auch drin, ich bin 10 Euro.
Genau.
Okay, so und dann kriege ich das unterschrieben zurück und mehr fügt die Bank dem nicht hinzu. Sondern es sagt einfach nur so, meiner Meinung nach ist das irgendwie valide oder unserer Meinung nach. Und jetzt habe ich diesen Blob, der verschlüsselt ist mit dem privaten Schlüssel der Bank, wo der entsprechende öffentliche Schlüssel allgemein bekannt ist. Richtig?
Mhm, genau.
Das heißt, jedermann kann sehen, dass das eine gültige Signatur der ausgebenden Bank ist.
Genau, die aber jetzt noch über den Bithaufen ist.
So, und
jetzt,
über einen Bithaufen.
Jetzt kommt der entscheidende Schritt dabei, weil RSA kommutativ ist, also man die Reihenfolge der Operationen vertauschen kann, kann ich jetzt den unterschriebenen, verschlüsselten Bithaufen entschlüsseln und habe dann einen unterschriebenen, entschlüsselten Bithaufen. Das heißt, ich habe dann einen lesbaren Text, der trotzdem noch von der Bank unterschrieben ist.
Ah.
Und das ist die Magie dabei.
Das ist jetzt eine Eigenschaft von RSA generell. Ja. Oder von Public-Private-Key-Verfahren generell? Oder
nee, so würde ich das nicht sagen. Von RSA im Speziellen. Es mag auch andere geben, die auch kommutativ sind, aber eben RSA hat diese Eigenschaft, dass man Verschlüsselungen signieren, vertauschen kann.
Das heißt, ich kann den entschlüsseln, aber er ist immer noch unterschrieben.
Ja.
Und das heißt wiederum, dass man ohne irgendeine Krypto sehen kann, dass das jetzt 10 Euro sind und das hat die Bank unterschrieben und ich kann jetzt auch diese Seriennummer, die ich mir selber ausgedacht habe, kann man jetzt lesen.
Mhm.
Nur die Bank weiß nicht, welche drin war. Das heißt, dieses ursprüngliche Verschlüsseln ist eigentlich nur dazu da, um diese Seriennummer zu verbergen, aber danach existiert sie. Nur die Bank weiß nicht, wann sie den irgendwann mal wem unterschrieben hat, sondern das Ding existiert. Man sieht, es ist unterschrieben.
Mhm.
Das hat also Gültigkeit, aber es gibt keinerlei Trail, wer das jetzt war. Das heißt, es ist eigentlich perfektes anonymes Geld an der Stelle.
Ja, eine perfekte.
Okay, also
es ist anonym, aber es ist kein perfektes Geld.
Lassen wir das mit dem Perfekt erstmal weg. Mhm. Aber gut, aber jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich also einen Digitalhaufen, der sagt, ich bin 10 Euro und meine Nummer ist. So wie ja jeder Geldschein auch eine Nummer hat.
Genau.
Also im Prinzip so ein direktes Äquivalent zu dem, was man auch kennt. Man sieht den Wert, man sieht die Nummer und es gibt diese Bestätigung drauf, weil da ist ja die Unterschrift von dem Bundesbankpräsidenten drauf gedruckt.
So ist dieses digitale Geld nach Chaum, dieses eCash, hat jetzt aber ein paar Eigenschaften, die nicht wie digitales Geld sind. Und zwar, wenn ich mit meinem Geldschein zum Händler gehe und dem Händler den Geldschein gebe, dann kann der zwar, wenn er den Public Key der Bank hat, überprüfen, dass die Unterschrift in Ordnung ist. Aber rausfinden, dass ich den Geldschein nicht schon woanders ausgegeben habe, kann er wiederum nur mit einer Online-Verbindung. Das heißt, er läuft dann zur Zentralbank und sagt, guck mal, ich habe hier einen Geldschein mit der Seriennummer X. Und die Zentralbank sagt dann irgendwie, okay, die Seriennummer habe ich noch nicht gesehen, wir schreiben dir diesen Geldbetrag gut. Oder die Bank sagt, nee, diese Seriennummer wurde schon ausgegeben, das Geld ist nicht echt, du kannst das Geld nicht kriegen.
Das heißt, das eigentliche Weiterreichen dieses Geldscheins ist zwangsläufig mit so einer Online-Buchung verbunden.
Genau, also die Annahme eines Geldscheins. Man kann nicht das sozusagen von Person zu Person übertragen und dann irgendwann mal bei der Bank einzahlen. Dabei riskiert man Double Spending. Das heißt, nur durch eine Online-Überprüfung kann Double Spending verhindert werden.
Ja.
Es gibt theoretische Verfahren, die das verbessern.
Ist denn das jetzt schon alles, was man über eCash wissen muss, um es zu verstehen?
Ich glaube, das ist schon alles. Mehr ist an eCash nicht dran.
Das heißt, das war die ursprüngliche Idee. Ist das nicht mal von der Deutschen Bank getestet worden?
War das war, ich erinnere mich, ich hatte damals, es muss
Mitte 90er Jahre.
Mitte der 90er, 95, 96 hatte ich tatsächlich eine Yahoo-Kreditkarte mit angeschlossenem eCash.
Ach.
Ja. Also die Deutsche Bank hat damit wirklich einen Feldversuch gemacht. Das Problem ist, dass, also der Chaum hatte die Patente auf dieses Verfahren. Der hat sich dieses irgendwie Unterschrift und Verschlüsselung vertauschen patentieren lassen.
Mhm.
Und nach dem, was ich gehört habe, ist er wohl geizig, gierig geworden, hat gesagt irgendwie, was bietet ihr mir 5 Millionen? Nee, ich will 10. Was bietet ihr 10 Millionen? Nee, ich will 20. Was bietet ihr 20 Millionen? Nee, ich will 60. Und irgendwann haben die Banken gesagt, na gut, dann geh doch weg. Also insbesondere, weil dann PayPal kam. Und PayPal, es gab damals wohl so eine Präsentation, wo PayPal gezeigt hat, was es alles so an theoretischen Features gibt für digitales Geld, so worüber wir gesprochen haben, mit Blinding und mit anonym und mit übertragbar. Und dann kam die Folie, das haben wir alles nicht, aber wir haben 2 Millionen User. Und also PayPal hat diesen Markt damals ganz schön ausgetrocknet, indem sie im Prinzip etwas gebaut haben, was keine digitale Währung ist, sondern halt eine Webseite mit Buchhaltung, so eine Art Online-Bank.
Online-Bank, ja.
Ja.
Also genau genommen ist, glaube ich, PayPal keine Bank, oder? Nur so ein Money Agent, die es nur weiterreichen, deswegen
das ist
halt auch Geld auf diese Transaktionen.
Das ist so eine halbe Bank, ja. Also im Prinzip funktioniert es technisch wie eine Bank, nur dass sie keine Vollbank sind, weil man da keine Aktien kaufen kann. So darauf läuft es hinaus.
Mhm.
Aber Geld hin, Geld zurück, also quasi wie funktioniert schon wie ein Girokonto. Nur ohne den ganzen Kryptokram und alles online und alles mit, es läuft über deren Server und alles ohne Anonymität. Ja, und daran ist damals das DigiCash gescheitert. Und mittlerweile sind die Patente von Chaum ausgelaufen.
Also DigiCash war sozusagen der Brandname von eCash, der Idee.
Genau, DigiCash hieß die Firma, eCash war der Brand für das digitale Geld.
Ja.
Es gibt mittlerweile, nachdem das Patent ausgelaufen ist, einige Open-Source-Implementierungen dieser Technologie.
Ach.
Ja, Lycre zum Beispiel.
Lycre.
Lucre, L-U-C-R-E. Ich habe ja noch eine Übersicht über verschiedene digitale Geldverfahren, also auch einige andere Reimplementierungen.
Ja, haben sogar, hat da irgendwas irgendeine Bedeutung?
Also, nichts davon hat irgendeine Bedeutung. Also nichts davon ist groß geworden, als dass es sich wirklich lohnen würde.
Das heißt, auch dieses Lucre funktioniert nach exakt demselben Konzept.
Genau, es ist im Wesentlichen eine Reimplementierung dieses Schaum-eCash.
Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, diese Software nimmt, also ich meine, taugt das Lucre auch was oder ist es jetzt nur so eins von denen, die das mal gemacht haben? Ich habe
es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber Leute haben es wohl schon mal verwendet. Also es ist nicht jetzt in so massenhafter Benutzung, dass man es
meinen könnte. Hier steht, based on a scheme originally by David Wagner.
Ja, David Wagner hat sozusagen das Verfahren von Schaum umgebaut, sodass es nicht mit RSA, sondern mit Diffie-Hellman-Signaturen funktioniert.
Ah ja.
Und das ist halt in Lucre implementiert. Aber im Wesentlichen geht es auch auf diese Schaum-Blinding-Idee zurück.
Verstehe. Blinding ist der Name für dieses, ich lass dich unterschreiben.
Genau.
Und du weißt nicht, was du unterschreibst, aber ich habe trotzdem eine Methode, mit der du sicherstellen kannst, dass das schon alles richtig ist. Und das heißt, wenn ich jetzt mir so eine Software nehmen würde, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das irgendwie schon funktioniert, könnte ich quasi so meine eigene eCash-Bank bauen und Leuten Geld aushändigen und die könnten dann mit einer Software, die wäre ja erforderlich, quasi dieses Geld austauschen. Aber man hat ja dann immer noch dieses Problem, dass so ein, also wie jetzt eigentlich auch im richtigen Leben, da ist halt ein Betrag eingebrannt. Wenn ich aber jetzt nicht exakt genau diesen Betrag bezahlen muss, sondern quasi Wechselgeld rausgeben muss, dann ist das wie im richtigen Leben und die anderen brauchen dann auch entsprechend 1 Cent und 5 Cent und 10 Cent und tralala
da haben
Geldscheine.
Da haben sich tatsächlich die Kryptografen viel Gedanken drüber gemacht und sind auf aufteilbare Münzen gekommen. Also es gibt basierend auf Hashbäumen, das heißt du hast einen Baum und jeder Knoten in dem Baum ist der Hash aller drunterliegenden Bäume. Und wenn man das als digitale Münze betrachtet, kann man sozusagen Teilbäume daraus lösen und Wechselgeld erzeugen. In der Theorie. Ich glaube nicht, dass es eine praktische Implementierung davon gibt, die wirklich benutzt wird. Weil die dann, also die Münzen werden dann auch relativ groß. Irgendwie, es kann dann schon mal 20 bis 30 Kilobyte groß sein. Okay, nach heutigen Verhältnissen ist es natürlich gar nichts. Nee. Das ist völlig egal.
Ja.
Und es gibt auch tatsächlich, zumindest in der Theorie, Protokolle, um diese, ich muss online sein, um die Münze anzunehmen, zu verhindern. Und zwar über sogenanntes Secret Splitting. Also das ist im Prinzip sowas wie eine, muss ich das vorstellen, wie so ein RAID-Volume. Ja, man hat also drei Festplatten, über die die Daten verteilt sind. Man kann jeweils von zwei dieser drei Festplatten wieder den gesamten Inhalt rekonstruieren.
Also eine kann kaputt gehen.
So eine Aufteilung. Aber wenn
also mit redundanten Daten.
Genau, wenn man nur eine Platte hat allerdings, hat man bloß einen Bithaufen. So, man braucht zwingend die zweite Platte dazu, um die Daten wieder rekonstruieren zu können.
Ja.
Und das ist sogenanntes Secret Splitting. Also man kann jetzt zum Beispiel Daten auf so ein RAID kopieren und von den drei Platten teilen wir uns unter drei Leuten so auf, dass jeder eine Platte hat, dann können nur zwei Leute zusammen wieder den Inhalt rekonstruieren. Das ist also die grundlegende Idee bei Secret Splitting. Und was man
sowieso mit so verteilten, so Doppelschlüsselsystemen für Safes und so.
Genau. Mhm. Oder wie beim Atomraketenzünden, wo dann zwei gleichzeitig ihren Schlüssel reinstecken müssen und rumdrehen. Zumindest in den Filmen. Ich glaube, in der Praxis haben wir einfach einen Knopf.
In der Praxis reicht ein Software-Glitch.
Genau. In der Praxis war auch der rote Knopf des Präsidenten nicht angeschlossen, weil die Generäle dem amerikanischen Präsidenten nicht geglaubt haben, dass er im Notfall auf den Knopf drückt. Aber andere Geschichte. Jedenfalls, wir erinnern uns vorhin an die Geschichte mit den 100 Umschlägen, von denen die Bank dann gesagt hat, bei 99 mach mal auf. So ein bisschen funktioniert das dann auch mit dem Secret Splitting. Und zwar schreibe ich als derjenige, der die Münze rausgibt, meinen Namen jeweils wieder in 100 von diesmal aufgeteilte Umschläge. Also wenn man, ich schreibe meinen Namen, es gibt einen linken Umschlag, einen rechten Umschlag. Und wenn man beide aufmacht und zusammenfügt, dann kriegt man meinen Namen raus. Und wenn man nur einen von beiden aufmacht, dann hat man einen Bithaufen. Mache ich auch wieder 100 Mal. Wenn ich jetzt meine Münze ausgebe, sagt derjenige, der die Münze annimmt, für von 1 bis 100, ob er jeweils den linken oder den rechten Umschlag will. Und dann gebe ich ihm jeweils den linken oder den rechten Umschlag. Und wenn ich jetzt dieselbe Münze nochmal ausgebe bei einem anderen Händler.
Also dieselbe Münze würde dann aus zwei Umschlägen bestehen?
Nee, aus 200 Umschlägen. Weil ich ist 100 Mal mein Name drin, aufgeteilt auf zwei Umschläge.
Ja.
Und für jeden einzelnen sagt derjenige, der es annimmt, also diesmal nicht die Bank, sondern der es annimmt, sagt jeweils, ich möchte gerne den linken Umschlag haben oder ich möchte den rechten Umschlag haben. Und damit kann er noch nichts anfangen mit dem Inhalt der einzelnen Umschläge. Wenn jetzt aber ich zum zweiten Händler gehe und da auch diesen Geldschein ausgebe, sagt er ja auch wieder, ich möchte hier den linken haben oder ich möchte hier den rechten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einem dieser 100 Pärchen der erste Händler den linken Umschlag nimmt und der zweite Händler den rechten Umschlag. Und wenn der zweite dann feststellt, er wurde betrogen, weil er einen Tag später zur Bank geht und meinen Geldschein einlösen will, dann kann er sich mit dem ersten Händler zusammentun und der erste Händler hat gesagt, ich will den linken Umschlag, der zweite Händler hat gesagt, ich will den rechten Umschlag und dann kommt mein Name dabei raus.
Aber es könnte auch sein, dass beide den linken Umschlag haben wollten und von daher...
Deswegen macht man das 100 Mal. Mit 100 Umschlagpärchen.
Ach so.
Ja.
Pro Transaktion.
Ja, genau.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner von den beiden irgendeinen linken hat, zu dem der andere den rechten hat, ist sehr, sehr hoch.
Sehr hoch, genau.
Ah, verstehe. Mhm. Oh, da wird aber viel noch mehr Bitmüll erzeugt.
Noch mehr Bitmüll. Also jetzt sind wir zusammen mit den aufteilbaren Münzen sind wir schon bei einem echt großen Haufen Bits.
Okay. Das ist zumindest so, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment, wo ich einen Geldschein zweimal ausgebe, dass das zum Zeitpunkt der Einlösung bei der Bank, was ja immer noch stattfinden muss, auffällt, ist sehr hoch.
Genau.
Das heißt, die Motivation für mich, das zu tun, ist sehr niedrig, weil ich danach quasi kryptografisch abgesichert schon vorab unterschrieben habe, dass ich betrogen habe.
Genau. So heißt natürlich auch, dass meine, in Anführungszeichen, echte Identität der Zentralbank bekannt sein muss, weil nur dann funktioniert das Enforcement hinterher.
Ja. Ja. Was ja so vorher noch nicht da wäre, aber okay.
Genau, also Bargeld kann ich auch anonym entgegennehmen. Und in dem Fall muss ich immer zwangsläufig meine Identität bei der Zentralbank hinterlassen.
Hm. Und das ist jetzt aber auch nur eine Idee oder ist das auch in irgendwas implementiert worden?
Das ist meines Wissens erstmal nur eine Idee. Also das ist ein Paper.
Ja.
Das gibt es noch nicht fertig als Software.
Hm. Aber man merkt schon, dass so diese Grundidee E-Geld ein bisschen daran krankt, dass es ja hier um Geld geht und von daher so das Bedürfnis zu bescheißen natürlich enorm ist.
Genau.
Ja, also wenn da auch nur die kleinste Lücke in dem System drin ist, wird sie gnadenlos ausgenutzt werden.
Also ein entscheidender Akzeptanzschwierigkeitspunkt ist auch die Geschichte mit der Zentralbank, weil wir gehen davon aus, es gibt die Zentralbank und die ist vertrauenswürdig. Nur wer soll das sein? Also wenn die Deutsche Bank hinter so einem Projekt steht, wie damals mit der 90er eCash, dann geht das vielleicht, so kann man sagen, naja geht, da war halt der Markt noch nicht da, als dass sich das ausgebreitet hätte, aber wenn du jetzt kommst und sagst, ich mache jetzt die Tim Pritlove Bank auf, gibt es vielleicht Leute, die sagen, okay, den Tim, den kenne ich, dem vertraue ich, aber so die breite Masse da draußen, die Bevölkerung.
Die sagt, das ist so ein schmieriger Hacker, der stellt Radiosendungen ins Netz, weiß der Geier, was er noch alles macht.
Genau. So, das, also warum sollte man dir trauen als Zentralbank,
ja,
ist die Frage.
Das ist echt die Frage.
Hm. Ja. Und also.
Na gut, ich meine, es könnte ja die Nationalbank sein oder die internationale eCash Corporation der UNO oder so. Also irgendwas, was sozusagen Level of Acceptance hat.
Sowas könnten die machen, aber haben sie halt nicht getan. Und das ist sicherlich der Grund, warum sich diese Systeme nicht durchgesetzt haben. Weil da, also es gab einfach nicht den großen Player, dem ausreichend viele Leute vertrauen, der das gemacht hätte.
Mhm.
Und
aber es könnte ja zumindest so in, ich grübe jetzt gerade mal, was so eine Anwendung sein könnte. Ich meine, was in der Masse nicht funktioniert, funktioniert ja bei Closed-User-Groups. Vielleicht, ja, wo sozusagen der Vertrauenslevel auch hergestellt werden kann. Mhm. Also in meiner Peer Group, ja, wo das Vertrauen mir gegenüber natürlich maximal ist.
Mhm.
Da könnte ich dann schon Bank spielen. Ne? Aber
das
da könnte man wahrscheinlich auch genauso gut mit Schattenbuchungen arbeiten.
Ja, ja.
Frage ist, was wäre dann so der eigentliche Vorteil davon? Der Vorteil wäre, dass man ein System hätte, wo die eigentlichen Transaktionen geheim bleiben.
Genau, also wer wem Geld gegeben hat, merkst du
nicht. Aber in dem Moment, naja gut.
Aber du siehst zum Beispiel, wer Geld angenommen hat.
Ja, das eben. Ist also schon im ersten Schritt.
Mhm.
Im ersten Schritt bricht ja eigentlich diese Anonymität auf, weil in dem Moment, wo ich angenommenes Geld einlösen muss. Und es ist ja sogar so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es keine teilbaren Scheine sind und ich wirklich sage, okay, ich schulde dir 6,57 Euro, ja, hast du 10 Euro, dann musst du mir ja 3 Euro irgendwas geben und dann muss ich das ja auch wieder einlösen. Das heißt, in dem Moment ist ja für jede halbwegs gut arbeitende Statistiksoftware sofort absehbar, ah, hier wurde zeitgleich dieser Betrag und dieser Betrag und da und da. Na gut, man weiß ja nicht,
kann man mit irgendwie die Summe war. Mit Cent großen Münzen arbeiten und aber es ist schwierig. Also diese gesamte Traffic-Analysis-Geschichte spielt natürlich auch eine Rolle, dass man guckt, was ist rein, was ist raus. Das funktioniert bei dem Geld auch. Also ich halte dieses.
Also ab dem zweiten Schritt ist ja sozusagen klar, wer welches Geld hat. Es ist ja nur, dass eigentlich die initiale Ausgabe erstmal anonym ist. Aber ab der ersten Transaktion weiß die Zentralbank, wer welchen Schein hat. Und wer es dann im nächsten Schritt vielleicht wieder einlöst. Das heißt, es ist ja eigentlich Quatsch mit dieser Anonymität. Und da hätte man ja eigentlich auch gleich diesen Unfug mit den 100 Envelopes am Anfang auch gleich sein lassen können, weil das ja nur diesen allerersten Schritt
Ja, das ist im Prinzip der PayPal-Approach. PayPal hat gesagt, guckt mal her, ich bin die Zentralbank und wir vergessen den ganzen Krypto-Quatsch. Ihr habt eine Webseite, gebt ein Passwort ein und gut ist.
Ja. Also fragt und sich jetzt sozusagen, ne? Ja, und welchen Vorteil hat dann überhaupt noch das eCash an der Stelle?
Ich würde sagen, dieses klassische eCash keinen besonders großen. Das die Zeit ist ein bisschen abgelaufen und der Vorteil ist nicht wirklich da.
Aber war eine schöne Idee.
War aber eine schöne Idee, ja. Ist auch mathematisch so toll elegant mit der Kommutativität der
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, so dieses eCash-Ding ist, glaube ich, bei den Kryptologen dann auch so ein bisschen so der Privatporn. Oder?
Ja, klar.
So, das wollen die einfach mal, das wollen die irgendwie gelöst bekommen und koste, was es wolle.
Ja, außerdem gibt es da diese tolle Konferenz in der Karibik, die Financial Cryptography, und da will man natürlich hinfahren.
Alles klar. Also traut keinem Kryptografen, sage ich nur. Das sind auch alles nur so Geheimwissenschaftler. Und dann passierte auch erstmal lange Zeit nichts. Ich meine, PayPal und auch ein paar weniger bekannte andere Zahlungsmenschen, Firmen, Organisationen im Netz verfolgen jetzt eigentlich alle dasselbe Ding. Ne? Man macht auch keine neuen Währungen auf, sondern man ist eigentlich nur so der Internet-Proxy für den Zahlungsverkehr und im Prinzip, wie man so mit Western Union das Geld von der einen Postfiliale zur anderen Postfiliale übertragen lässt, so benutzt man PayPal, um eben von dem eigenen Account zu einem anderen Account das Geld weiterzuleiten. Und PayPal nimmt sich eben so eine Transaktionsgebühr und wird damit reich oder auch nicht. Und man selbst hat nicht mehr das Problem, dass man ja andere Wege nehmen muss, auch wenn es die natürlich gäbe. Aber jeder weiß, wie schwierig heutzutage immer noch eine Banküberweisung ist im Vergleich zu so einer PayPal-Transaktion, was ja auch irgendwie absurd ist. Ja, also warum die Banken da immer noch nichts dem haben entgegensetzen können und sich da von PayPal einfach die Butter vom Brot nehmen lassen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
Wahrscheinlich, weil noch genügend Leute Überweisungen machen und die Banken noch genügend daran verdienen, dass das überwiesene Geld erstmal 3 Tage irgendwo rumliegt. Also da muss ja extra Code dafür geschrieben werden, damit die Überweisung nicht sofort da ist, dass das Geld noch ein bisschen braucht.
Das ist so wirklich absurd, ne? Dass das so lange dauert.
In Brasilien gibt es da übrigens gesetzliche Vorschriften. Da muss das Geld am selben Tag noch da sein. Und plötzlich kriegen die Banken das hin. Das ist erstaunlich, oder?
Ein Wunder.
Ja.
Ja. Das ist echt, das ist wirklich Beschiss.
Na gut, aber ja, PayPal hat natürlich auch Nachteile. Also wer mal an WikiLeaks gespendet hat, hat das sicherlich mitbekommen. Ich glaube, auch du hattest mal so ein PayPal-Konto, das dann plötzlich eingefroren wurde, wo Leute irgendwie...
Ja, ja. Genau, damals zu CCC-Zeiten, wo dann so Gelder fürs Camp eingingen und so. Und dann war ihnen das irgendwann auf einmal zu viel Transaktionen und so. Und
dann muss man plötzlich nachweisen, dass irgendwie der Mädchenname der Mutter und zwar anhand einer Gasrechnung an ihrer alten Wohnung aus den 70ern und denken sich dann also mal ganz absurde Sachen aus, was man denn jetzt zeigen soll.
Ja, auf einmal muss man sozusagen die Anonymität dann aber auch wirklich vollständig brachial aufgeben, wo es am Anfang kein Problem war, mal eben so einen Account aufzumachen.
Genau. Und also ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld PayPal mittlerweile verdient hat über Konten, wo der es aufgemacht hat, sich dann plötzlich entschieden hat, nee, ich glaube, ich existiere doch nicht. So, es ist bestimmt einiges zusammengekommen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Naja, auf jeden Fall ist es unzufriedenstellend und hat viele Leute geärgert und das ist, glaube ich, der Grund, warum Bitcoin so eingeschlagen hat.
Du meinst jetzt das WikiLeaks-Ding oder so generell die Problematik des Freezings?
Generell die Problematik des Freezings, dass PayPal hat alle meine Daten und ich bin da im Prinzip nackig. Also es sind diese zwei Sachen. Erstens, Geldströme können da nach Gutdünken des Betreibers geblockt werden. Und zweitens, der weiß, bei wem ich meine Brötchen kaufe mit PayPal. Das sind so die Sachen, die Leute nicht toll finden.
Zumindest bestimmte Art von Leuten.
Bestimmte Art von Leuten für bestimmte Art von Dienstleistungen. Aber das sind...
Wir alle wissen, es gibt genug Dienstleistungen, wo man jetzt nicht unbedingt immer möchte.
Genau, genau.
Und es sind auch nicht nur illegale.
Auch, aber ja. Nicht nur illegale Tätigkeiten, wo einem das ein Dorn im Auge ist.
Mhm. Also Mätressenbezahlung etc. Ich meine, das ist natürlich alles schwierig.
Genau.
Der Escort-Service.
Und was nicht alles. Ja, Bitcoin. Ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen und erstmal erklären, was das denn technisch anders macht als das E-Cash, was wir eben hatten.
Genau, also Bitcoin ist jetzt sozusagen gerade das, wo sich mal wieder eine neue Hype-Welle aufbaut von noch nicht näher bekannten Auswirkungen. Mhm. Und es ist im Prinzip ein alternativer, anderer Ansatz zu dem Thema elektronisches Geld, der eben versucht, noch mehr unabhängig zu sein, als das eben mit diesen anderen Systemen bisher gewesen ist. Mhm. Wie lange geht das schon zurück? Seit wann? Das gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ne?
Das Paper ist 2009 rausgekommen, Ende 2009. Seitdem gibt es auch die Software. Mhm. Der Mensch, der es geschrieben hat, hat gemeint, naja, er musste erstmal fertig programmieren, um sich zu überzeugen, dass es überhaupt funktioniert. Und dann konnte er sein Paper drüber schreiben, was andersrum ist als viele andere Wissenschaftler.
Das ja, tun. Das finde ich eigentlich auch ein sehr erstrebenswertes Ding. Es hat sich immer schon sehr positiv ausgewirkt, wenn die Leute erstmal Code schreiben und dann sagen, was es eigentlich tut.
Und das dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Das haben sich einige Leute angeguckt. Manche hielten es für eine gute Idee, manche hielten es für grandios und total bescheuert. Und als ich das erste Mal gehört habe, Mai letzten Jahres davon, da war jemand auf einer CCC-Mailingliste, der meinte irgendwie, ach, ich gucke mir gerade diese digitale Währung an und ich habe da so ein bisschen was, will jemand 50 Bitcoins, Geld zu verschenken will jemand, haben sich nicht besonders viele gemeldet, ein paar haben es getan, die freuen sich jetzt einen Ast,
ja,
weil diese 50 Bitcoins sind mittlerweile, 20 ist der Kurs, das heißt irgendwie
20 US-Dollar,
ja. Sind $1,000 wert mittlerweile. Schon ordentlich. Oh. Aber da passiert auch eine ganze Weile nichts und so richtig abgehoben hat es eigentlich vor 6 Wochen ungefähr. Also seit September gab es einen großen Exchanger, wo man also richtiges Geld gegen Bitcoins tauschen konnte. Und da fing dann also plötzlich an, Bitcoin tatsächlich was wert zu sein. Dann dümpelte der Kurs für ein paar Monate bei 50 Cent bis 1 Dollar pro Bitcoin rum und dann tat es plötzlich einen Riesenschlag und der Kurs ist gestiegen innerhalb von 2 oder 3 Wochen, 3, 5, 7, 9, 10. Dann gab es eine Menge Pressegeschichten, dann ist der Kurs weiter gestiegen, zwischendurch bis zu $30 hochgegangen und dann natürlich plötzlich alle geguckt und mit entsprechenden Umsätzen. Also nicht so, dass irgendwie einer mal für einen Bitcoin $30 gezahlt hätte, sondern dieser Exchanger macht einen Umsatz von mittlerweile fast $1 Million am Tag und da wird also richtig Geld bewegt und das zieht den entsprechenden Hype nach sich. Also es ist eine für normale Verhältnisse ungewöhnlich erfolgreiche digitale Währung, also insbesondere, weil sie halt nicht von der zentralen Bank rausgegeben ist.
Ja.
Aber vielleicht erstmal noch ein bisschen zur Technik von Bitcoin.
Ja, wo kommt das jetzt überhaupt her? Ist das wieder so eine Cypherpunks-Idee?
Das ist so eine Cypherpunks-Idee. Also das ist, da gibt es ja diese Krypto-Anarchisten-Fraktion, die der Meinung ist, zu viel Staat ist scheiße und man kann mit Kryptografie was gegen zu viel Staat tun. Und
ja, also wirklich eine großartige Community, die ja auch schon vor Jahren bei uns auch auf den Camps aufgeschlagen ist, wirklich ein Funny Bunch, Funny Bunch of People. Ich habe gerade letzte Woche erst wieder so eine kleine kulturelle Eigenschaft dieser Cypherpunks genossen, als ich mal wieder an so einem Hotspot landete, der wollte, dass ich mich kostenlos registriere, um irgendwie WLAN zu haben. Du ahnst es schon.
Username Cypherpunks, Passwort Cypherpunks.
Genau, hat einfach perfekt funktioniert. Kann man immer wieder mal empfehlen, wenn irgendwo kostenlose Registrierung erforderlich ist. Das ist einfach so der Login-Name und das Passwort, was man da verwendet. Aber davon abgesehen ist das vor allem so eine Community von Hardcore-Kryptologists, kann man sagen. Also Leuten, die
ja, es
wirklich
gibt da,
darauf stehen.
Es gibt da aber, also gerade bei Bitcoin gibt es durchaus auch eine Fraktion, die, wo man schon so ein bisschen mit erhobener Augenbraue hingucken muss. Das sind irgendwie diese Anarchokapitalisten, die nicht nur finden, zu viel Staat ist scheiße, sondern die sagen, Staat ist eigentlich von vornherein scheiße. Und die dann teilweise dann auch mit der Fraktion sich überschneidet, die also den vollständig ungebremsten Waffenbesitz für alle fordert und so weiter und so fort. Also es ist nicht ganz einfach. Also es gibt da so ein Teil Community, die man durchaus auch skeptisch betrachten kann.
Meinst du jetzt innerhalb der Cypherpunks oder?
Innerhalb dieser Bitcoin-Community.
Innerhalb dieser Bitcoin-Community.
Ja, okay. Genau, aber wie funktioniert das technisch? Das Spannende ist, dass Bitcoin, obwohl es Bitcoin heißt, gar keine digitalen Münzen hat. Also diese ganze Idee, über die wir da gesprochen haben, es gibt eine digitale Münze oder eine digitale Banknote, die irgendwie kryptografisch abgesichert ist, das existiert da alles einfach gar nicht. Sondern das System funktioniert so, dass quasi auch wie bei einer Bank ein Buchhaltungssystem geführt wird. Das heißt, es gibt Konten und es gibt Kontenbewegungen rein und Kontenbewegungen raus. Das Besondere, was Bitcoin ausmacht, ist jetzt, dass es nicht die Zentralbank gibt, die die Konten führt, sondern wenn man sich so einen Bitcoin-Client installiert, wird man quasi Teil einer verteilten Peer-to-Peer-Zentralbank, also eine Dezentralbank. Und ja, so jede Transaktion im Netz wird über dieses Peer-to-Peer-Netz an alle gebroadcastet. Und
also an alle im Sinne von, man gibt es raus und es verteilt sich von alleine weiter, so wie sich damals Usenet News
genau,
immer
so
weiter
Usenet
verbreitet.
News.
Ich muss nicht an jeden es schicken und mir bestätigen lassen, dass es empfangen wurde, sondern man gibt es raus.
Ja, man hat so ein paar Nachbarn, also die Software connectet sich so über, also die sucht über IRC-User und connectet sich dann so zu 60 bis 120 verschiedenen Peers.
Über IRC?
Ja.
Aha.
Siehst schon ein sehr vertrauenswürdiges Protokoll.
Naja, ich meine, wenn das in dem Moment keine geheimen Informationen sind, mag ja irgendwie ganz gut funktionieren.
Ja, ist natürlich auch wieder ein zentraler Angriffspunkt fürs System. Aber naja,
ja.
Jedenfalls Peer-to-Peer. Wenn ich eine Überweisung mache, dann wird die einfach an alle gebroadcastet. Und jetzt kommt der spannende Teil. Also jetzt kommt die Stelle, wo die Kryptografen wieder, jetzt hätte ich fast was Unanständiges gesagt und hinterher auf die Konferenz nach in die Karibik fliegen. Und zwar wird eine Art ewiges Logfile erstellt. Also wie beim Vatikan, ja, wo irgendwie alle Sünden aufgeschrieben werden, wird da ein verteiltes ewiges Logfile gehalten. Jeder schreibt sich alle Transaktionen auf und alle 10 Minuten wird eine kryptografische Unterschrift unter die letzten Transaktionen erstellt. Und jetzt kommt der abgefahrene Teil. Das ist so konstruiert, dass das Erstellen der Unterschrift schwierig ist. Und zwar so, dass die gesamte Rechenleistung des Netzes gerade ausreicht, um alle 10 Minuten eine Unterschrift zu erstellen. Das Konzept nennt sich Proof of Work in der Kryptographie. Das heißt, die Unterschrift zeigt, dass ich eine bestimmte Rechenleistung investiert habe, um diese Unterschrift zu erstellen. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also der eine oder andere Hörer hat sicherlich schon von Hash-Funktionen gehört, sowas wie SHA-256. SHA-256 wird auch genau verwendet bei Bitcoins. So, und jetzt gibt es im Netz...
Was ist mit denen, die davon jetzt noch nicht gehört haben? Also ein Hash nimmt sich Daten und fasst sie quasi in einer kleineren Zahl zusammen.
Mhm.
Und wenn man diesen Algorithmus nachvollzieht, dann weiß man, dass diese kleine Zahl, diese große Zahl...
Genau, wie eine Prüfsumme quasi.
Genau, entspricht.
Eine Prüfsumme. So, aber eine kryptografische Prüfsumme, die Eigenschaft hat, dass ich erstens keine zwei verschiedenen großen Files generieren kann, die dieselbe Prüfsumme, also denselben Hash haben. Und zweitens kann ich auch über die Struktur des Hashes nichts sagen. Also ich kann nicht gezielt einen Hash mit einem bestimmten Wert erzeugen, sondern der ist halt... zufällig.
Mhm.
Und jetzt gibt es bei Bitcoin, bei dieser Unterschrift, eine sogenannte Difficulty. Das heißt, die Unterschrift unter den letzten 10 Minuten Transaktionen, ein sogenannter Block, die ist eigentlich nur ein Hash, Aber es wird zusätzlich gefordert, dass dieser Hash eine bestimmte Eigenschaft hat, wie zum Beispiel die ersten 10 Bits müssen 0 sein. Und weil ich ja nicht vorhersagen kann, wie der Hash aussieht und den nicht bestimmen kann, kann ich bloß noch zufällige Daten mit in meinen Block reintun, gucken, was für ein Hash rauskommt, gucken, ob der der geforderten Eigenschaft entspricht, also ob die ersten 10 Bits 0 sind. Wenn sie das nicht sind, muss ich nochmal rechnen, muss ich einen anderen Zufallswert reintun und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch, dass ich sage, wie viele Bits 0 sein müssen in der Prüfsumme.
Das ist jetzt nur ein Beispiel oder geht es konkret darum? Also es geht,
ja.
Das ist sozusagen die Vorgabe, so und so viele Bits müssen 0 sein.
Das ist, ich weiß nicht, ob es genauso implementiert ist, aber so kann man sich das auf jeden Fall vorstellen.
Okay, gut. Also irgendwelche Bits müssen eine bestimmte Form haben.
Genau. Und das heißt, dass sozusagen über die Anzahl der Bits, die 0 sein müssen, eingestellt werden kann, wie oft ich diesen Hash-Algorithmus berechnen muss, bis ich einen Treffer habe, bis ich eine Unterschrift finde. Und das ist halt so, das wird so gesteuert, dass die Rechenleistung des gesamten Netzes gemessen wird und die Schwierigkeit entsprechend eingestellt wird.
Die Rechenleistung welches Netzes? Des Bitcoin-Netzes?
Des Bitcoin-Peer-to-Peer-Netzes. Das heißt, alle, also man muss es nicht machen, wenn man daran teilnimmt. Sogenannte Miner tun das. Bitcoin-Mining, also wie so Bergarbeiter.
Ja.
Die spendieren da die Rechenleistung auf ihrer Grafikkarte und rechnen alle fröhlich mit. Packen da Rechenleistung rein und das alle 10 Minuten im Schnitt schaffen sie es halt, also das gesamte Netz zusammen, eine von diesen Unterschriften zu erzeugen.
Unter eine Transaktion?
Nee, unter die Transaktionen, die in den letzten 10 Minuten aufgelaufen sind im gesamten Netz.
Mhm. Transaktionen im Sinne von Geldaustausch.
Genau. Also tatsächlich funktioniert wie so eine Überweisung. Ich habe eine Kontonummer, du hast eine Kontonummer.
Ja, aber es kann auch noch, also ich meine, gehen wir nochmal zurück zum Urknall.
Ja.
There are no Bitcoins.
Ja.
Alles ist leer.
Ja.
Wo kommt die erste Bitcoin her?
Das ist eine sehr clevere Konstruktion. Und zwar dieses alle 10 Minuten eine Unterschrift auf einen Block machen. Also ich muss ja motiviert werden, diese Rechenleistung zu investieren. Ja, es kostet mich ja Geld. Ich muss eine Grafikkarte kaufen, ich muss einen Rechner kaufen, muss sie mit Strom versorgen, muss mit dem Lärm in meiner Wohnung leben.
Also eine Grafikkarte muss man deshalb kaufen, weil dieser kryptografische Vorgang, den man da anstoßen muss, besonders gut mit diesen Grafikkarten funktioniert,
genau,
die
genau
so hohe Parallelisierung das. Von diesen Einzelschritten hat.
So. Und jetzt kommt der Punkt, der Knackpunkt. Wenn ich es schaffe, eine solche Unterschrift zu finden, bekomme ich als Belohnung Bitcoins. 50 Stück.
Das heißt, ich berechne gar nicht Bitcoins. Mhm. Wie du auch schon sagtest, es gibt eigentlich diese Währung gar nicht, also es gibt diese Geldscheine gar nicht.
Mhm.
Sondern ich investiere Rechenzeit, um Vorgänge unterschreiben zu können und davon lebt das System.
Genau, und deswegen ist da eine Belohnung eingebaut. Wenn ich es schaffe, die Unterschrift zu finden, kriege ich, derzeit sind es 50 Bitcoins.
Aber dazu muss es ja erstmal eine Transaktion geben, die dann auch unterschrieben werden muss.
Ja, das ging natürlich mal mit Null los. Also diese Schwierigkeit, also wie viele Nullen in dem Hash drin sein müssen, die ist am Anfang gestiegen. Das heißt, der
Typ, am Anfang musste da eine Null rein sein und das dauert.
Genau, am Anfang ging es mit dem Urknall los. Es gab kein Geld.
Mhm.
Da gab es sozusagen die initiale Transaktion, wo in dem Block drin stand, es ist noch nichts passiert, aber wir schaffen jetzt hier mal 50 Bitcoins aus dem Nichts. Und also dann,
man behauptet einfach, es gäbe welche.
Ja, das ist sowieso bei Geld so, dass man behauptet, es gibt das, ja?
Ja. Darauf müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal eingehen.
Okay. Dann halt den nächsten Block und dann hat der Typ, der es errechnet hat, Leuten mal Bitcoins gegeben und dann haben die sich die hin und her geschoben und dann wurden weiter Blocks berechnet und irgendwann haben Leute angefangen zu sagen, naja, okay, wenn du bei mir, ich habe hier E-Server rumzustehen, wenn du deinen Shell-Account willst, dann gibst du mir halt einen Bitcoin für und dann kriegst du einen Shell-Account und dann fing tatsächlich an, sich so ein Dienstleistungsmarkt zu entwickeln. Das heißt, das Geld war eigentlich noch nichts wert in dem Sinne, aber Leute haben gesagt, naja, es klingt nach einem lustigen Experiment, ich will das mal ausprobieren und ich habe hier eh Ressourcen rumzulegen, die stecke ich da jetzt rein.
Okay, aber wenn es jetzt keine digitalen Münzen oder Geldscheine gibt, wenn man also sozusagen gar nichts ownt, wo steht denn, dass ich was hab?
Über die Kontonummer. Also es gibt diese Bitcoin-Adressen. Das sind so 32 Base64 encodete Ziffern. Und
also so ein langer Hexadezimalstring, ja?
Genau. Und der ist einem wieder Public-Private-Key-Pair zugeordnet. Das heißt, du erzeugst dir wieder so einen asymmetrischen Schlüssel.
Und kein Hexadezimalstring.
Das ist Base64,
also irgendwie so
Kleinbuchstaben, Großbuchstaben.
Okay, okay, das ist meine ID. Die erzeuge ich mir selbst. Das ist wieder so wie bei dem eCash. Ich mache mir meine Nummer selber.
Genau, genau.
Und Algorithmen behaupten, dass es nicht möglich ist, dass jemand dieselbe hat.
Genau, und zumindest hat er nicht den Schlüssel dazu. Also,
okay.
Ja. Und wenn dir jetzt jemand Geld schickt.
Das heißt, Schlüssel, also auch hier kommt wieder Public-Private Key Kryptografie mit ins Spiel. Das heißt, überhaupt, um erstmal an Bitcoin teilnehmen zu können, brauche ich so eine Zahl und dazu ein Schlüsselpaar.
Genau, in der Praxis passiert das dadurch, dass du dir den Client runterlädst und der generiert
sagt mir das
für
einfach.
Okay. Genau, genau, genau.
So, und dann?
Dann hast du den Private Key zu diesem Schlüsselpaar auf deiner Platte. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt dieses ewige Log-File, wo alle Transaktionen drinstehen.
Ja.
Wenn jemand jetzt dir Geld schickt, dann sagst du ihm deine ID, deine Kontonummer quasi.
Mhm.
Dann geht er hin und erzeugt eine Transaktion, die er kryptografisch signiert. Das heißt, er unterschreibt, ich überweise an Kontonummer XY Geld.
Das kann aber nur, wenn in diesem Transaktionslog schon drinsteht, dass er was hat.
Genau. Sonst funktioniert es nicht.
Aber ja.
Sonst wird beim Überprüfen des Blogs gesagt, irgendwie, nee, das stimmt nicht. Da ist irgendwie der Kontostand ins Negative gegangen und die Transaktion wird verworfen. Also es ist schon so ein bisschen Prüfung mit dabei, welche Transaktionen in die Blogs reinkommen.
Mhm.
Auch wenn ein Block berechnet wurde, prüft der Rest des Netzes, ob das alles in Ordnung ist und sagt irgendwie ja oder nein.
Okay, das heißt, die Vorstellung, wer welches Geld besitzt, existiert in dieser Dezentralbank und nur dort. Das heißt, diese ewige Liste, dieses Transaktionslog ist quasi die vollständige Historie jeglichen Geldwechsels, jeglichen Ownership-Wechsels von Geld.
Genau.
Und man hat dadurch Geld, das es einmal geschenkt wurde, von?
Ja, also entweder.
Wem?
Entweder man hat es erzeugt, also dieses sogenannte Mining. Das Berechnen der Unterschriften alle 10 Minuten
ist ja, aber
mit
wer
einer Belohnung verbunden.
Ja, aber wer belohnt das? Das heißt, die Dezentralbank sagt...
Das kommt aus dem Nichts. Das Geld wird geschaffen an der Stelle. Das ist der Geldschöpfungsprozess, der an diesen verteilte Unterschriftenprozess gekoppelt ist. Also eine sehr abgefahrene und clevere Konstruktion eigentlich. Das ist wie Gelddrucken. Zentralbanken drucken auch Geld. Die drücken auf den Knopf und dann kommen da Geldscheine raus.
Ja, ja, gut, aber ich überlege jetzt gerade, welche Entität jetzt tatsächlich diese Transaktion generiert, das Geld, was es vorher noch nicht gab, jetzt mir gehört. Also angenommen, ich stelle meine Rechenleistung bereit, dann wird ja diese Rechenleistung nicht benutzt, um elektronische Geldzertifikate zu erzeugen, sondern ich erzeuge nur bestimmte Hashes, die aber dann verwendet werden, um Transaktionen zu unterschreiben, richtig?
Genau, ja.
Wenn du von anderen Leuten, die mit mir gar nichts zu tun haben. Irgendjemand hat jemand anders gerade irgendwie eine Bitcoin gegeben und damit das allgemein gilt und in dieser Liste drinsteht, wird jetzt gerade ein von mir erzeugter Hash als Basis genommen, um das zu unterschreiben.
Ja, aber wenn du diesen Hash schon mal gefunden hast, also das ist nicht nur diese eine Transaktion, die du unterschreibst, sondern alle der letzten 10 Minuten im Schnitt.
Okay.
Und du schreibst dann auch rein, ach übrigens, und ich kriege noch 50 Bitcoin aus dem Nichts.
Ah, okay.
Ja.
Das heißt, es ist erforderlich, dass die ganze Zeit Leute Mining betreiben.
Mhm.
Also eigentlich ist es ja gar kein Mining, sondern es ist, also man erzeugt, man holt nicht das Gold aus dem Berg, weil es da liegt, sondern man gibt eigentlich nur Fuel in diese Maschine, damit das System überhaupt leben kann, weil würde das keiner tun, könnte keiner mehr Geld wechseln.
Also
es muss die ganze Zeit gerechnet werden, es muss die ganze Zeit Strom verbraucht werden, damit Geld überhaupt fließen kann.
Was übrigens auch ein populärer Kritikpunkt ist an dem System und der nicht ganz von der Hand zu weisen ist, also diese Energieverschwendung, die da betrieben wird.
Ja, okay, aber erstmal feststellen, wie es überhaupt funktioniert. Das ist ja auch keine Bewertung mit verbunden.
Ja.
So, und dadurch, dass ich jetzt derjenige war, der den entscheidenden Hash beigetragen hat, für die letzte 10 Minuten Transaktionen durchgeführt werden kann.
Mhm.
Davon ausgegangen, dass es überhaupt welche gab, aber das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr das Problem.
Mhm.
Dafür wird mir gewährt, dass ich jetzt auch im Besitz von neuen Bitcoins sind, die es so vorher nicht gab.
Genau.
Das heißt, die Geldmenge steigt mit jeder Transaktion. Es wird immer mehr Geld.
Ja, allerdings ist ein Limit eingebaut. Und zwar wird die Höhe der Belohnung für das Errechnen der Blöcke reduziert. Also,
das heißt, am Anfang habe ich für dieselbe Rechenleistung noch mehr Bitcoin bekommen?
Na, es sind zwei Parameter, die da justiert werden. Das eine ist die Schwierigkeit. Also wie viele Rechenleistungen ich reinstecken muss, damit ein Block erzeugt wird.
Also man muss immer mehr rechnen, weil Rechner werden schneller etc.?
Ja, das hängt von der Gesamtrechenleistung des Netzes ab. Also es wird proportional zu, wie viele Rechner sind da gesteuert, damit alle 10 Minuten im Schnitt ein Block rauskommt. Ah, ja. Das zweite ist die Auszahlung pro Block. Und diese durch die Schwierigkeit wird halt die Rate der Blocks, also Blocks pro Tag, konstant gehalten. Und die Auszahlung pro Block, die sinkt. Also je länger wir in die Zukunft gehen, desto weniger Bitcoins bekommt man pro Unterschrift. Und zwar so, dass nie mehr als 21 Millionen Bitcoins je existieren werden.
Nie mehr als 21 Millionen.
Mhm.
Das heißt, irgendwann gibt es gar keinen Anreiz mehr, Mining zu betreiben, und irgendwann kann man gar keine Transaktionen mehr unterschreiben.
Da gibt es auch einen cleveren Ansatz. Also irgendwie der Typ, der sich das ausgedacht hat, hat sich echt einen Kopf darum gemacht.
Ja.
Und zwar kann man, wenn man jemandem was überweist, freiwillig Transaktionsgebühren zahlen. Und derjenige, der den Block unterschreibt, kriegt halt nicht nur das frisch erzeugte Geld, also das frisch aus der Luft erzeugte, sondern der bekommt auch die ganzen Transaktionsgebühren von allen Leuten, die bereit waren, Transaktionsgebühren zu zahlen.
Das heißt, noch gibt es eigentlich keine zwingenden Transaktionsgebühren, sondern nur freiwillige.
Genau.
Aber es kann sein, dass die Maschine irgendwann nicht mehr weiterläuft, wenn Leute nicht bereit sind, Transaktionsgebühren zu zahlen. Und das tun sie genau an die Leute, die die Rechenzeit bereitstellen, um das System am Laufen zu halten.
Genau. Man kann natürlich als Miner sagen, ich bearbeite bevorzugt solche Transaktionen, wo auch eine Gebühr gezahlt wird. Und je mehr, desto eher. Das heißt, man kann Geld dafür investieren, dass die Transaktion schneller durchgeht. Und sobald das soweit ist, wird das natürlich passieren, wenn Leute bereit
weil,
sind.
Jetzt kommen wir nämlich, glaube ich, auf den Punkt, den ich gerade fragen wollte, weil wer entscheidet denn, wessen Hash herangezogen wird für eine Transaktion? Also es ist nicht so, dass ich meinen Hash spende und irgendjemand wendet den dann an, sondern es ist so, dass ich das von allen outstanding Transaktionen, die gerade so rumliegen, mir welche nehme und dafür berechne ich den Hash oder wie?
Genau, du nimmst dir die, wo du denkst, dass es schon passen wird und berechnest dann dafür den Hash und publizierst den dann.
Und alle 10 Minuten soll sozusagen einer durchkommen, aber wenn jetzt da, wenn da jetzt in den letzten 10 Minuten sind halt so und so viele Transaktionen aufgelaufen, die sind dadurch, dass sie dezentral publiziert und sich publiziert werden und weiterverteilen, vielen bekannt.
Ja.
Heißt es nicht, dass dann mehrere daran rechnen, dieselben Transaktionen zu bestätigen und nur einer kann dann letzten Endes zum Zuge kommen?
Es ist so konstruiert, dass du sozusagen erstmal rechnest und wenn du dann einen magischen Hash gefunden hast, suchst du dir die Transaktionen zusammen, die da reingehören und machst da einen Block draus. Also es ist nicht so, dass du jetzt, dass die Transaktionen rumliegen, bis du für genau diese Transaktionen den Hash gefunden hast, sondern du kannst 30 Tage rechnen, bis du den Hash mit der geforderten Eigenschaft gefunden hast. Und dann die Transaktionen einsammeln, die in den letzten 10 Minuten gelaufen sind und die in den Block tun.
Aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendjemand zum selben Zeitpunkt dasselbe tut.
Ja, dann ist immer die Frage, wer schneller ist. Also 10 Minuten ist schon eine relativ lange Zeit. Also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, relativ gering. Es kann tatsächlich passieren, dass zwei Leute zur selben Zeit den nächsten Block berechnen mit unterschiedlichen Inhalten. Dann gibt's so eine Art Voting im Netz, wer halt schneller war, wer besser war, wem mehr geglaubt wird. So, und zwar im Zweifelsfall gilt, dass die längste Kette von Blocks die entscheidende ist. Das heißt, wenn du einen Block berechnest und ich einen Block berechne, ja, und jetzt kommt der Nächste und hat auf Basis meines Blocks schon wieder den nächsten Block mit den nächsten Transaktionen berechnet, dann schlägt meine Kette deine Kette, weil meine Kette länger ist.
Meine Kette ist länger.
Ja.
Was heißt, die schlägt? Also ich meine, wer entscheidet denn dann, wer sozusagen der Winner ist?
Das entscheiden die Clients.
Ja, aber ich meine, da das ja alles dezentral ist, gibt es ja gar kein zentrales Schiedsgericht, das jetzt entscheiden könnte.
Nein, aber die Clients verwenden alle dieselbe Logik. Und die Logik ist, die längste Kette gewinnt.
Die längste Kette von
Transaktionen. Blocks. Von Blocks.
Die letzten Endes Transaktionen sind.
Ja, genau.
Also umso mehr Transaktionen ich in einem Schritt signiere.
Nein, 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 nein. Die Länge der Blocks, deswegen sage ich Blocks und nicht Transaktionen.
Wenn, ja, aber ist das,
also die Blocks, das, nein, nein, es ist nicht dasselbe. Du sagst nicht, wenn ich 100 Transaktionen signiere und du nur 10, aber irgendjemand auf deinen Block aufbaut, noch einen Block veröffentlicht mit nochmal 10, gewinnen die zwei Blocks mit den 20 Transaktionen gegen den einen Block mit den 100 Transaktionen. Weil es um die Blocks geht. Weil die ja schwierig sind.
Ach so, sozusagen, wenn mein, wenn das, was ich kryptografisch erzeugt habe, länger ist, dann ist es mehr wert.
Ja, wenn der nächste schon wieder, also die Blocks sind ja miteinander verkettet.
Ja.
Du sagst immer irgendwie, der letzte Block war.
Mhm.
Und diese Kette von Blocks, da zählt immer die längste. Weil da wurde die meiste Rechenleistung reingesteckt.
Okay.
Das ist sozusagen eine Mehrheitsmeinung über Beweis, dass man Rechenleistung ausgegeben hat.
Aber also in so einem dezentralen System sehen ja, also wie schnell populiert denn diese Informationen in diesem Netz? Ich meine, wenn da IRC-Server und so weiter mit verbunden sind, die auch mal down sein können, kann es ja sein, dass das dann auch wirklich dauert. Gerade wenn ich nicht so online bin und
also
an Bitcoin teilnehme und ich sitze irgendwo, da ist dann halt einfach mal das Internet kaputt für 3 Stunden.
Das ist selbstheilend, das System. Also du, die Transaktionen, die in Blocks drin sind, die nicht zur offiziellen Kette gehören, die sind dann sozusagen wieder als unbestätigte Transaktionen in der Luft und der nächste, der einen Block berechnet, nimmt die dann wieder. Also wenn du 3 Stunden offline bist und gehst dann wieder online und deine Transaktionen laufen ins System rein, ist überhaupt gar kein Problem.
Gut, aber wenn ich jetzt selber gemeint habe und ich wollte auch irgendwas bestätigen, aber das wurde dann sozusagen im Netz...
Du kannst Pech haben, wenn du vom Rest des Netzes abgeklemmt bist und fröhlich für dich in deiner Insel Blocks berechnest und dann gehst du wieder online, sagen die anderen, haha, aber wir sind schon viel weiter mit Rechnen.
Aber dann kann ich diese kryptografischen, muss ich nicht wieder von vorne anfangen, sondern ich kann...
Doch, der ist dann weg, der Block. Du musst dann wieder von vorne anfangen.
Ah.
Es kann ja passieren, dass du einen Block berechnest und irgendwie das Netz sagt irgendwie, ja, tut uns leid, kommst zu spät. Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, weil es sind ja 10 Minuten Zeit im Schnitt bis zum nächsten Block. Und wenn du nicht gerade komplett abgekoppelt bist, dann reicht das aus, damit jeder neu berechnete Block sich auch wirklich zu allen propagiert hat und auch du beim Berechnen mitbekommst, okay, hier ist jetzt der nächste.
Wie lange muss man denn so rechnen an so einem Block derzeit?
Das kommt drauf an. Es gibt also einen tollen Bitcoin-Calculator. Den mache ich mal auf, dann kann ich dir die Zahlen sagen.
Mhm.
Also die spannende Einheit sind Mega-Hashes pro Sekunde. Also wie viele Millionen Hashes man pro Sekunde erzeugen kann.
Mhm.
Und wenn man jetzt so eine Grafikkarte hat, sagen wir mal, man hat das Top-Modell von Arti aus dem letzten Jahr, dann kommt man auf ungefähr 400 Mega-Hashes pro Sekunde. Also 400 Millionen SHA-256 Hashes. Und da rechnet man derzeit 2,5 Monate an einem Block.
2,5 Monate?
Ja.
Und das muss ich dann nochmal komplett von vorne anfangen?
Ja. Deswegen machen die meisten Leute sogenanntes Pooling. Das heißt, es gibt Pool-Server, wo das Rechnen verteilt wird. Das heißt, man rechnet nicht mehr alleine den Block aus, sondern man verteilt das über viele Leute.
Ja.
Und dann findet eine Auszahlung statt, proportional zum Rechenleistungsanteil, den man gemacht hat. Und das funktioniert dann so, dass man sogenannte Workloads kriegt und an denen rechnet man dann so 1 bis 2 Minuten. Und dann schickt man die an den zentralen Server und der baut daraus den großen Block zusammen.
Und dann wird aber dann sozusagen die zugeteilten Bitcoins werden dann auch gleichmäßig über alle verteilt. Das heißt, das Protokoll sieht auch vor, dass nicht nur einer Kontonummer quasi was bekommt, sondern dass dann entsprechende Transaktionen für alle Beteiligten.
Na, das macht dann derjenige, der den Pool betreibt. Das heißt, der nimmt erstmal die 50
Bitcoins. Achso, der kriegt jetzt sozusagen awarded und verteilt es dann in der nächsten Transaktion wiederum an die anderen weiter.
Abzüglich seine 3% natürlich, wie das immer so ist.
Ja, ja. Mhm. Das müssen wir nochmal zusammenfassen, weil das war jetzt irgendwie alles ein bisschen Fülle. Also, Bitcoin ist ein großer lebender Organismus, der permanent mit Rechenpower versorgt werden muss, um überhaupt zu funktionieren. Es gibt nicht wirklich digitales Geld, sondern es gibt eigentlich nur Transaktionen und im Rahmen von solchen Transaktionen wird Geld einfach aus dem Nichts erschaffen, aber es ist kryptografisch sichergestellt, dass das Geld schon endlich ist.
Ja.
Was hattest du? 21
Millionen.
21 Millionen Coins, wobei jetzt diese Coins nicht unteilbar sind, sondern im Prinzip.
Die haben 8 Stellen nach dem Komma.
Beliebig flexibel teilbar sind.
Aber das ist schon so, dass derzeit die Geldmenge immer weiter wächst.
Mhm.
Und irgendwann tut sie das dann nicht mehr. Also irgendwann ist...
Also es ist nicht plötzlich vorbei, sondern es flacht sich ab. Das ist so eine...
Ja, ja gut, aber es läuft auch, ja, genau, aber es läuft sozusagen auf eine Endlichkeit hinzu. Die Menge an Geld wird dann irgendwann nicht mehr.
Genau.
So. Und wenn ich jetzt davon profitieren, oder wenn ich sozusagen dazu beitrage, dass das System läuft, und das System läuft, heißt, dass in dieser ganzen dezentralen Wolke die eigentlichen Geldwechselvorgänge unterschrieben werden, kryptografisch. Dazu ist es erforderlich, diese Blocks zu berechnen. Das wird immer schwerer. Das heißt, ich muss immer mehr Zeit, immer mehr Geld investieren dafür. Das ist schon mal so eine Frage ist für nachher, ob sich das überhaupt lohnt. Und dann berechne ich jetzt monatelang an so einem Block, der einfach die Vorgabe hat, der muss so und so viele Nullen haben, und das ist alles irgendwie knifflig. Also eigentlich ist das so ein Suchen im Wald. Ja? Also man muss sozusagen einfach so lange Zahlenkolonnen durchackern, bis man mal den richtigen gefunden hat. Und die Wahrscheinlichkeit bestimmt einfach das Glück. Kann also auch sein, dass es nur 10 Sekunden dauert, weil man gleich beim ersten Mal den richtigen hat.
Genau.
Aber es ist halt in der Regel nicht so. So, wenn ich jetzt so einen Block habe, habe ich den erstmal vollständig unabhängig von den Transaktionen erzeugt.
Ja, oder man hat sozusagen, also Block ist so der Fachbegriff für das Gesamtpaket aller Transaktionen mit dem magischen Hash-Value, den du gefunden hast und dem Link auf den Block davor. Also du findest halt diesen magischen Hash-Value, das ist die eigentliche Berechnung, das ist unabhängig davon, was wirklich passiert ist.
Aber es suchen jetzt nicht immer alle gleichzeitig denselben.
Nee, es suchen alle einen, der diese Eigenschaft erfüllt. Also du kannst ja nicht denselben suchen, sondern erzeugst dir halt Zufalls-Input-Daten, guckst, ob der Hash, der hinten rauskommt, die geforderte Eigenschaft hat oder nicht.
Genau, aber sozusagen die Eigenschaften, nach denen gesucht wird, ist für alle zum gleichen Zeitpunkt immer gleich. Ja. Alle suchen nach derselben Art Block, aber finden dann einen anderen, der denselben Anforderungen entspricht. So, und in dem Moment, wo ich den gefunden habe, wo ich also jetzt meine Büchse habe so lange rechnen lassen, bis ich so einen habe, in dem Moment schaue ich mir die Transaktionswelt zu dem Zeitpunkt an.
Genau.
Und dann sehe ich, das ist jetzt hier sozusagen die Menge an ausstehenden Transaktionen, die könnte ich jetzt alle quasi signieren und in die Wirklichkeit überführen.
Genau.
Und was mache ich dann? Dann nehme ich diese Transaktionen und zusammen mit meinem Block führe ich nochmal einen kryptografischen Unterschreibungsprozess aus.
Wird dann nochmal gehasht, und ich glaube, es ist einfach bloß ein Chain-Hashing. Das heißt, letzten Endes gibt es eine Block-ID, das ist ein Hash über die gesamten Daten, die man reingetan hat, wo dann halt drin steht die Transaktion, den magischen Value, der ausgerechnet wurde, und der Hash des letzten Blocks, damit die verkettet werden können. Und ein Zeitstempel, also eine Uhrzeit. Das sind so die wesentlichen Sachen, die da drin sind.
Genau, und das Ganze ist quasi so eine Unterschrift, so ein Stempel halt.
Man kann sich das übrigens auch angucken auf blogexplorer.com.
Nochmal ganz kurz, weil mit dieser Konkurrenzsituation, mit jetzt bin ich offline, weil ich meine, wenn ich diesen Block berechne, kann ich ja auch noch lange Zeit dann offline sein. Also niemand zwingt mich ja, dass ich, wenn ich diesen Block erstmal berechnet habe mit diesen Anforderungen, dass ich den auch sofort zur Anwendung bringe.
Die Schwierigkeit ändert sich regelmäßig. Wenn sich die Schwierigkeit ändert, ändert sich die Eigenschaft des Hashes, den du finden musst.
Okay, und wie häufig ändert sich diese?
Alle paar Tage.
Okay, also das ist jetzt eigentlich sozusagen der Zeitpunkt. Also ab dem Moment, wo ich das Ding ausgerechnet habe, muss ich den einlösen, solange er noch den aktuellen Anforderungen an diesen Block entspricht.
Genau.
Das ist der Punkt. Aber ich kann schon auch noch einen Tag warten und ich kann auch in so ein Race kommen mit irgendjemand anderem, der wie 5 Sekunden vorher...
Das ist aber alles eine rein theoretische Konstruktion. De facto ist man online.
Naja gut, ich will ja nur verstehen, weil ich meine, das sind ja auch Dinge, wo das System dann nicht explodieren darf, nur weil irgendjemand nicht drüber nachgedacht hat, dass man nicht immer online ist. Ja,
wenn du halt deinen Miner offline betreibst, dann ist auch der Punkt weg, weil Mining heißt alle 10 Minuten live unterschreiben.
Das
der Fakt, dass du als Miner offline bist, ist eigentlich praktisch nicht relevant.
Naja, okay, gut, wie auch immer. Aber jetzt verstehe ich auch sozusagen, wo das Problem ist. Das Problem ist, dass wenn man sozusagen das Richtige gefunden hat, dann verpufft es eben, wenn ich zu lange warte. Das ist eigentlich das Problem.
Genau.
So, aber wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, dass zwei, die online sind, beide einen Block haben, der den aktuellen Anforderungen entspricht, beide schnappen sich gerade die ausstehenden Transaktionen, und zwar im Zweifelsfall nimmt man einfach alle, oder?
Ja, die müssen ja nicht gleich sein, weil ist ja Peer-to-Peer, gibt es ja Verzögerungen und so.
Also es kann sein, dass ich sozusagen einen anderen Set sehe gerade als der andere.
Das kann passieren.
Okay, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn zwei mehr oder weniger gleichzeitig sich die ausstehenden Transaktionen machen, dass sie eine extrem große Überschneidung haben.
Ja.
Und das darf ja aber eigentlich nicht sein, weil jede Transaktion nur einmal bestätigt werden sollte.
Naja, es gibt immer sozusagen die offizielle Geschichte. Und die offizielle Geschichte ist, wer hat die meisten Blocks, die als Kette hintereinander hängen. Und in dem Moment, wo zwei wirklich gleichzeitig, also wie gesagt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass es passiert, weil es muss sozusagen innerhalb von Millisekunden sein, sodass es noch nicht übers Netzwerk sich verbreitet hat, über das Peer-to-Peer-Netz. Und aber es passiert ja nur alle 10 Minuten im Schnitt, dass ein Block berechnet wird. Das heißt, irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist nicht allzu hoch.
Ja gut, aber wenn jetzt
wenn es passiert, dann schickt jeder sozusagen seinen Block ins Netz und die einen Clients haben den einen zuerst gesehen, die anderen Clients haben den anderen zuerst gesehen, sagen, sind beide gleich lang, weiß ich noch nicht so richtig. Dann kommt es drauf an, wer als erster den nächsten Block berechnet und was er sagt, was der vorhergehende Block ist. Also sozusagen.
Achso, der nächste bestimmt die Realität.
Ja, immer die längste Kette der hintereinander gehängten Blocks bestimmt die Realität.
Verstehe. Okay. Aber das bedeutet doch auch, dass quasi alle Clients halten die ewige Liste vollständig immer komplett vor?
Momentan ja. Es gibt, bei Code.googlecom findet man eine Java-Implementierung, die für, ich glaube, Android gemacht wurde. Die halten nicht die komplette Liste, sondern die sagen, okay, irgendwie Block Nummer 100.000 hatte folgenden Hash und das davor glauben wir einfach, weil den Hash haben wir eingebaut. So, also man kann mit partiellen Listen leben, aber bei den PC-Clients ist es tatsächlich so, wenn man den einschaltet, fängt er an, sich die komplette ewige Liste von Tag 1 runterzuladen.
Wie groß ist die?
Das sind, warte mal, ich gucke nach. Das sind, glaube ich, sowas wie um die 130.000 Blocks gerade. Und die brauchen auf meiner Platte gerade zusammen 500 Megabyte.
500 Megabyte?
Ja.
Das heißt, das wird ja auch immer mehr.
Das wird immer mehr.
Erstens werden wahrscheinlich diese Blocks immer größer, die berechnet werden müssen.
Ja.
Und es werden auch immer mehr Transaktionen, die noch mit rein müssen. Das heißt, alle 10 Sekunden wird die Menge an Daten mehr.
Ja, also die,
die dazukommen.
Alle 10 Minuten.
10 Minuten, Entschuldigung.
Ja, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, man muss dieses ewige Logfile auf Platte speichern. Da gibt es, wie gesagt, eine Lösung für, die darin besteht, einfach nicht alles zu speichern, sondern die Geschichte wegzuwerfen. Und irgendwann hat man sich mal überzeugt.
Man kann ja auch sagen, so dieser Stand der Dinge wird kryptografisch abgesichert und wenn man sich darauf bezieht, dann ist das genauso
genau,
möglich.
Genau.
Okay.
Ja, also man kann es verkürzen. Wofür noch niemand mit einer überzeugenden Lösung rübergekommen ist, ist, wie man das mit dem Traffic-Problem löst, weil zwangsläufig ja sozusagen alle Transaktionen an alle Teilnehmer gebroadcastet werden. Und der Traffic wird immer mehr werden und ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel die Kapazität einer Mobilfunkverbindung irgendwann da nicht mehr ausreichen wird für. Und wie man dann mit seinem Mobiltelefon noch mit Bitcoins bezahlen soll, es steht in den Sternen. Also das halte ich persönlich für sozusagen die größte ungelöste technische Schwachstelle in dem System und wenn da nicht jemand mit einer guten Idee kommt, wird das daran zugrunde gehen und gegen die Wand laufen.
Was muss man denn alles empfangen, also um jetzt sozusagen...
Na, man muss auf jeden Fall die Transaktionen sehen und die. Nein.
Ja, aber das ist doch jetzt auf dem Mobiltelefon. Ich meine, was ist jetzt das Bedürfnis?
Die Block-Updates. Na, du willst ja auch auf deinem Mobiltelefon bezahlen können. Also stell dir vor, du hast dein Telefon in der Tasche, ziehst es raus und gehst irgendwie dir ein Bier an der Ecke kaufen und da gibt es einen QR-Code an der Wand, hältst du dein Telefon hin, drückst auf den Knopf und dann sieht der Barkeeper auf seinem Display, ja, Bitcoins sind angekommen und kann dir ein Bier auszapfen. Das ist so die Überlegung, dass man auch von seinem Mobiltelefon aus solche Bitcoin-Transaktionen auslösen kann.
Ja, und um das zu tun, muss ich eine Transaktion erzeugen und die in die Wolke geben.
Genau, mindestens das.
Aber wozu brauche ich denn dann noch die ganze ewige Liste? Das ist doch davon unabhängig. Ich muss doch eigentlich nur wissen, welche Bitcoins,
wahrscheinlich,
wie viele Bitcoins mir gehören. Also ich muss mir auch gar keine Coins, weil es gibt es ja nicht, merken, sondern ich muss ja nur wissen, wie viel habe ich denn wohl.
Ja, aber das steht halt in der ewigen Liste. Deswegen muss man schon irgendwie...
Ja gut, aber ich meine, diese Information kann ich ja auch
als solche speichern. Also ich meine, das steht zwar in der ewigen Liste drin, aber für mich reicht es ja vollkommen aus. Ich meine, wäre es nicht sinnvoller, dann über so eine Art Bitcoin PayPal nachzudenken, was sozusagen meine Bitcoin
das gibt's tatsächlich auch schon.
Daten so hat und ich benutze das dann so wie PayPal, zahle aber mit Bitcoins und habe eigentlich nur so ein Up-Frontend, was einfach weiß, wie viel Geld ich habe.
Das gibt es, es heißt MyBitcoin.
Na bitte. Also ich meine, das würde doch vollkommen ausreichen. Ich meine, wozu vermutlich muss ich jetzt
schon
gigabyteweise Daten mit mir rumführen? Ich meine, mein Telefon ist an der Stelle nicht wichtig. Das erzeugt keine Bitcoins.
Also wahrscheinlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass man irgendwo zu Hause seinen full-featured Bitcoin-Client hat. Ist ja eh immer jeder online die ganze Zeit. Und dass man dann eine App hat, mit der man das aus der Ferne steuert. Also diese Bitcoin- Implementierung ist auch relativ bequem zu skripten. Die hat ein JSON-Interface. Da kann man also mit JSON, einem Dreizeiler, das aus der Ferne veranlassen, Geld für dich zu verschieben.
Aber wozu brauche ich denn überhaupt diesen Bitcoin-Client? Weil eigentlich, gut, also ich brauche den, um Transaktionen zu erzeugen, um Geld anzunehmen. Also wenn jetzt mir jemand Geld schicken will, also angenommen, ich würde jetzt Bitcoins per Spenden annehmen. Angenommen, ich habe jetzt hier meinen Bitcoin-Client gestartet, der sagt, your Bitcoin-Adress ist irgendwie 13PXY27B-6. So, jetzt nehme ich diesen String, pack den auf meine Webseite, das reicht aus. Das ist sozusagen ausreichend, um Geld zu empfangen.
Genau. Soll ich dir mal Geld schicken? Können das ja mal ausprobieren, wenn du schon irgendwie eine funktionierende Adresse da hast.
Hier wird gerade eine angezeigt. Ich meine, die könnte ich ja einfach mal nehmen.
Ja, kannst du mir die irgendwo hinpasten?
Ja, sicherlich. Da haben wir ja moderne Kommunikationsmittel hier. Gefällt mir hier einfach mal die Aufnahmeinfrastruktur zum Zwecke der Informationsübermittlung.
Also wenn es jetzt klimpern hört in der Aufnahme, das sind die Bitcoins, die da gerade durch den Aufnahmerechner fließen.
jetzt müsste hier noch die passende Klingeling.
Ring.
So, da bist du. Jetzt schicke ich dir mal so einen String.
String, da ist ein String. 13P27B-6. Den kopiere ich jetzt. Und jetzt habe ich hier so meinen Bitcoin-Client. Wo ist er? Und füge da die Adresse ein. Und dann schicke ich mal My Two Cents und klicke auf Senden. This transaction is over the size limit.
Wie? Welches Size Limit? Nach unten oder nach
der
oben?
Der will, dass ich jetzt eine Fee bezahle. Kann ich da vielleicht irgendwie, wenn ich mehr schicke?
Fee 0.01 ist recommended.
Ja.
Heißt es hier.
Na gut, dann bezahle ich jetzt halt mal eine Fee.
Achso, das heißt, das ist sozusagen nicht nur so für die Zukunft, dass irgendwann mal nichts mehr da ist, sondern das ist jetzt schon so.
Also momentan zwingt mich der Client dazu, das zu tun. Die Frage ist halt immer, was passiert, wenn ich an dem Client rumpatche und sage, ich will das gar nicht. Leider wird nirgendwo erklärt, welches Size Limit und warum. Also manchmal geht es auch so. Okay, jetzt steht hier bei mir Payment Sent.
Die Software ist auch so ein bisschen open sourceig, ne?
Ja, die ist ganz schön open sourceig. Also wenn jemand mal ein gutes Werk tun will, dann bitte eine neue Oberfläche dran stricken. Wie gesagt, es gibt ein JSON-Interface, man kann sich das relativ bequem skripten. Also ich habe das ausprobiert mit Python und dem JSON-RPC in Python und da kann man wirklich in drei Zeilen mit dieser Software reden und Dinge tun. Okay, bei mir steht jetzt hier 0/unconfirmed und das Geld ist unterwegs.
Und das Geld unterwegs heißt, du hast deinem Client jetzt gesagt, dass an meine Adresse Geld Geld an meine, ja, also dass es mir überschrieben werden soll. So ein Schicken in dem Sinne ist es ja gar nicht.
Es ist eine Überweisung.
Im Internet bekannt, dass du das gerne so möchtest und jetzt soll auch mal bitte irgendjemand das bestätigen.
Genau.
So, wie viel Krypto ist denn jetzt sozusagen in diesem Vorgang schon drin? Also
das
so richtig
ist schon mit einer Unterschrift verbunden. Also
aber,
ich habe sozusagen.
Aber derjenige, der unterschreibt, muss denn der in dem Moment, wo er es unterschreibt, nachrechnen, ob du dieses Geld hast?
Ja, der muss es nachrechnen. Der den Block erzeugt, muss nachrechnen, ob meine Transaktion valide ist oder nicht.
Und dazu muss er alle Transaktionen seit ever durchgehen und nachrechnen, was so dein Balance ist?
Genau.
Oh.
Ja.
Das heißt, er muss diese aktuell 500 Megabyte kryptografisch durchiterieren und gucken, ob das jetzt wirklich Geld ist, was du auch wirklich hast.
Ja, sonst muss er die Transaktion verwerfen.
Und wenn der das falsch macht, wenn die Software.
Die anderen Clients
versagt?
Überprüfen, wenn sobald der Block rausgesendet wird an die Wolke, an das Internet, überprüfen natürlich alle anderen auch, ob der Block in Ordnung ist, bevor sie das als Bestandteil der offiziellen Geschichte akzeptieren.
Ah ja.
Das heißt, alle anderen rechnen nochmal nach, dass derjenige, der den Block generiert hat, sich nicht verrechnet hat. Wenn er sich verrechnet hat, wird er halt verworfen.
Und wenn die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen würden, also wenn irgendeiner fehlerhafterweise behauptet, dass das falsch sei?
Ja, im allerschlimmsten Fall hast du dann einen Split der Wolke. Also wenn die eine Hälfte der Wolke das eine glaubt und die andere Hälfte der Wolke glaubt das andere, aber dann hast du plötzlich zwei Universen.
Ja, und kann man das dann nicht total DDoSen, indem man einfach behauptet, dass irgendwie alle Transaktionen falsch sind?
Dazu brauchst du mehr Rechenleistung als der Rest des Netzwerks, weil wenn alle sagen, irgendwie ist in Ordnung, dann rechnen die auch weiter und erzeugen den nächsten Block basierend auf einer böse alles in Ordnung Funktion. Wenn du sagst, irgendwie, ich glaube das nicht, ist es erstmal dein Privatding.
Weil die anderen meine Behauptungen nicht bestätigen können und
die,
das dann nicht.
Die interessieren sich gar nicht für deine Behauptungen.
Aber wie viele müssen denn dann das, also jeder muss sozusagen alle 10 Minuten, wenn behauptet wird, das sind alles Transaktionen, die waren okay. Mhm. Jeder, der das übernimmt, rechnet das auch nochmal komplett nach.
Ja.
Und nur wenn er das komplett nachgerechnet hat, übernimmt er das in seine Welt.
Genau. Und dann das auch heißt, nur die längste Kette von Blocks.
Das heißt, das ist nicht so DDoSig, dass man sagen kann, das stimmt alles gar nicht und alle anderen glauben mir das, sondern das müsste dann auch wirklich stimmen, was ich behaupte.
So, in meinem Client steht jetzt hier übrigens 2 unconfirmed. Das heißt, während wir sprachen, wurden 2 Blocks generiert.
Das heißt, wir haben jetzt gerade Glück gehabt, dass jetzt gerade wieder so ein 10-Minuten-Dings durch war.
Genau.
Hätte jetzt auch noch länger dauern können.
Genau, und es ist irgendwie, also als ich den Satz anfing, hat es gerade von 0 auf 1 gewechselt und jetzt von 1 auf 2. Das heißt, wir haben sogar schon 2 Bestätigungen. Und die müsste tatsächlich irgendwann bei dir ankommen.
Wo müsste ich das jetzt hier sehen?
Bei Transactions. Also bei Received siehst du natürlich also auch, aber das ist auch bei Transactions.
Kann ich das hier irgendwie aktualisieren? Nee. Huh. Bei mir ist noch nichts zu sehen. Ich habe 2 Connections und unten sagt er 1000, was ist das hier?
2 Connections nur, solltest du vielleicht mal UPnP einschalten, damit du mehr Leute siehst. Also.
UPnP?
Ja.
Habe ich, glaube ich. Beziehungsweise ich habe NAT-PNP. Mhm. Das ist nämlich toller. Was, diese Bitcoin-Software unterstützt kein NAT-PMP? Das geht ja nun gar nicht. Aha. Das heißt, es läuft im Prinzip wie bei BitTorrent, dass man auch von außen kontaktiert wird und in der Wolke mit wie viel bist du denn verbunden?
Bei mir stehen 8 Connections. Okay, ist auch nicht so viel.
Aber du bist auch im selben Netz.
Ja, ja. Müsste es eigentlich gehen.
Oh. Du hast wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen länger laufen als ich. Mhm. Okay, das könnte schneller gehen.
So, jetzt gehe ich auf jeden Fall mal auf blockexplorer.com/address und da / die Adresse, die du mir gerade gegeben hast und drücke also Return.
Block, also B-L-O-C-K Explorer.
Genau. Ich paste dir das vielleicht einfach auch mal zurück. Kannst du da drauf klicken. Und da sieht man nämlich die Transaktion schon. Da steht irgendwie du als Empfänger, dann ich als Sender und dass du jetzt 0,02 auf deinem Konto hast. Und wir sehen die Transaction dazu. Wir können auf die Transaction klicken. Das ist nämlich der Block 130014, der enthält jetzt unsere Transaktion von ihm.
Ah ja. Also ich bin jetzt sozusagen im Besitz von 0,02 Bitcoins.
Genau.
Und diesen eine Bitcoin ist gerade wie viel Dollar wert, hast du gesagt? 21?
Lass mich auf den aktuellen Kurs gucken, so ungefähr 22, ja. Gibt da so ein IRC-Channel, da scrollen die ganzen Markttransaktionen durch. Letzte Transaktion war $21.50 pro Bitcoin.
Das heißt, du hast mir 44 Cent, US-Dollar-Cent.
Genau.
Geschenkt. Wow.
Ja.
Hammer.
Ja, es reicht noch nicht für eine wirklich große Fläche Schalldämmung für die Wand, aber.
Nee, das stimmt. Aber es wird theoretisch immer mehr. Jetzt muss ich nur noch irgendjemand finden, der Akustikschaum auch gegen Bitcoin ausliefert. Aha, 130014 und jetzt schaue ich hier gerade auf Block Explorer und da sind wir schon wieder einen weiter.
Mhm, genau. Also, deswegen steht bei mir auch schon 2 bei der
also
Anzahl.
Also 10 Minuten ist das nicht gerade, ne? Das ist hier wirklich
das
mal.
Das war im Schnitt und das ändert sich halt auch immer so. Also kurz bevor die Schwierigkeit sich ändert, wird es schneller und dann ändert sich die Schwierigkeit, dann ist es wieder ein bisschen langsamer, dann kommen wieder Leute dazu, die mehr Mining machen.
Sieht man hier irgendwo auch, wie die Schwierigkeit gerade ist?
Bei blogexplorer.com siehst du sie nicht, wo du aber
mal. Wir waren auch mal 14 Minuten zwischen zwei.
Ja, ja, das passiert auch. Das ist halt alles sehr dynamisch.
Ah, interessant. Und hier war auch wirklich mal nur eine einzige Transaktion.
Mhm.
Ich meine, hat sich das dann. Ich meine, das ist ja eigentlich sehr attraktiv zu warten, bis wirklich viele Transaktionen zusammen sind, weil umso mehr Transaktionen ich mit einem Block bestätige, umso mehr Geld kriege ich ja eigentlich auch dafür.
Ja, aber wenn du die Wahl hast zwischen 50 Bitcoin sofort und 50,04 Bitcoin in der Stunde, dann nehmen die meisten Leute die 50 Bitcoin sofort.
Ja gut, aber nur eine einzige Transaktion.
Anteil der Transaction-Fee gegenüber der Geldschöpfung ist halt noch nicht so hoch, als dass es einen Unterschied machen
würde. Aber das könnte sich sozusagen noch ändern.
Also auch dieser Block mit der nur einen Transaktion drin hat 50 Bitcoins erzeugt für den, der es gefunden hat. Was ganz schön viel Geld ist.
Ja, was gibt dieses Total BTC da in dieser Spalte noch mit aus? Wie viel Bitcoins da sozusagen hin und her transaktioniert wurden? Und in dem Fall steht da auch nur 50. Das heißt, das sind genau die 50, die er erhalten hat.
Genau, also wahrscheinlich sind genau die 50, die er erhalten hat. Du kannst da mal draufklicken, dann siehst du den Inhalt da so links.
Das heißt, er hat einfach einen Block gespendet und die einzige Transaktion, die er überhaupt damit signiert hat, ist die, die ihm 50 Bitcoins gegeben hat.
Genau, er hat gesagt, es war gerade nichts los.
Gab okay, keine aber immerhin, ich meine 50 Bitcoins sind ja $1,000.
Ja.
Wow.
Das ist schon, also das Mining noch lohnt es sich, wenn man die passende Grafikkarte hat.
Krass. Aber ich meine, das Geld ist es in dem Moment erst nur wert, wenn ich es halt wieder ausgebe. Und das macht natürlich derzeit noch keiner. Und es ist vollkommen unklar, wie sich das Ganze jetzt währungstechnisch so.
Also der Kursanstieg in den letzten 4 Wochen ist sicherlich damit verbunden, dass es plötzlich einen attraktiven Markt gab, wo man diese Bitcoin auch ausgeben kann. Hast du bestimmt auch schon von gehört? Das ist dieses ominöse Silk Road. So eine Art eBay für Drogen. Also wirklich wie im schlechten Film, so muss man sich das vorstellen, ist eine Webseite, steht da irgendwie LSD, Kokain, Haschisch und dann klickt man da drauf und da steht dann irgendwie 2 Bitcoin, diskreter Versand aus Kanada.
Nein.
Ja, doch.
Unglaublich.
Ja.
Und die ist noch nicht niedergekämpft worden, diese Webseite?
Also das hat natürlich nicht lange gedauert, dass irgendwie 2 Senatoren aus den USA die sofortige und vollständige Vernichtung dieser Site gefordert haben und das FBI aufgefordert haben, endlich was zu tun. Allerdings ist das auch eine Site, die als Tor Hidden Node betrieben wird, also im sogenannten Darknet liegt und die ist halt auch nicht so einfach zu finden.
Mhm.
Und ja, also dass viele Leute gibt, die zwar teure Grafikkarten zu Hause haben, damit viel rechnen, aber sich nicht aus dem Haus trauen, um Drogen zu kaufen, aber trotzdem gerne welche konsumieren offensichtlich, ist ein Markt entstanden. Und sicherlich einer der Gründe, zusammen mit Spekulation natürlich, warum Bitcoin plötzlich was wert ist, warum dieses Modell funktioniert hat. Weil man
gut, jetzt kommen wir jetzt auf die eigentliche philosophische Diskussion. Weil ja, ich glaube, technisch haben wir das jetzt.
Technisch sind wir, glaube ich, durch.
Soweit abgehakt. Gut, vielleicht kommen noch ein paar Fragen, aber grundsätzlich ist es klar. Vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst. Also Bitcoin ist sozusagen ein Währungssystem für sich selbst. Es hat erstmal keinerlei Bezug zu irgendeiner anderen Währung. Es repräsentiert nicht Euro, es repräsentiert nicht US-Dollar. Wohl aber hat sich mittlerweile, aus welchen Gründen auch immer, eine Community von Sites oder Firmen oder Organisationen, was auch immer, Individuals, gebildet, die der Meinung sind, das hat Wert. Und so ist das ja eigentlich auch mit einer normalen Währung. Man vertraut dem System, dass es etwas wert ist, weil ich in dieser Währung, in diesen Einheiten dieser Währung für mich Dienstleistungen erwerben kann, beziehungsweise wenn ich im Besitz der Währung bin, auch entsprechend verkaufen.
Ich glaube, da geht es erstmal um so elementare Dinge wie Dach über dem Kopf, Wasser aus der Wand und jeden Morgen sein Brötchen kriegen. Ja, aber das basiert tatsächlich darauf, dass ich dran glaube, dass ich mit diesem Geldschein morgen auch noch Brötchen kriege. Deswegen nehme ich den an, wenn ich selber eine Dienstleistung erbringe.
Genau, wenn du mir jetzt so einen 10 Euro, so einen Labberschein gibst mit irgendwie Linien drauf, könnte ich auch sagen, was
da denn? Ist der in Griechenland gedruckt? Ansonsten nehme ich ihn.
Genau, das ist das Vertrauen. So, und jetzt gibt es offensichtlich Leute, die vertrauen auch diesem Netz so weit. Erstens, dass es das auch morgen gibt und dass es morgen auch diese Einheiten noch etwas wert sind, dass sie sogar bereit sind, etwas Geld aus diesem anderen System, den sie bisher immer so vertraut haben und den die meisten vertrauen, nämlich dem internationalen Währungssystem,
sich Geld, also etwas Geld von dem auszugeben, um Bitcoins einzunehmen und umgekehrt.
Du versuchst bemüht, nicht richtiges Geld zu sagen, oder?
Ich bin da, wie alle, was Geld betrifft, auf dünnem Eis. Genau, ja, weil richtiges Geld in dem Sinne
gibt's eigentlich nicht.
Ja, genau. Ja. Und okay, das heißt, jetzt gibt es Webseiten, die sagen, du gibst mir $100 und ich gebe dir Bitcoin dafür. Und zwar würde ich eben für diese $100 gerade mal 2 kriegen.
Ja, nee, 4,5.
Ja, okay.
Ja. Wobei diese Seiten nicht direkt als Händler auftreten, sondern es sind so Marktplätze. Es ist wie eine Börse, muss man sich das vorstellen. Das heißt, Leute gehen da hin, sagen, ich kaufe Bitcoin zu dem Preis oder ich verkaufe Bitcoin zu dem Preis. Kann man sich alles sehr schön angucken auf bitcoinmarket.com. Das ist eine Übersicht über die verschiedenen Handelsplätze. Der größte ist Mt. Gox mit wirklich bemerkenswerten Umsätzen. Und dann gibt es noch ein paar, die alle unter ferner liefen. Zu verbuchen sind. Und ja, da sieht man dann die Gebote und also Verkaufs- und Einkaufsgebote und dann geht man da halt hin, man registriert sich einen Account und diese Webseite tritt eigentlich nur als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer auf. Nee, warte, falsch. Bitcoincharts.com. Bitcoin Market ist einer dieser Märkte. Bitcoin Charts macht die bunten Bilder zu den Märkten.
Ich mich vertippert. Das Internet. Unendliche Weiten. Genau. Slash Markets. Hatte ich auch schon mal hier auf dem Screen. Mt. Gox.
Genau.
Schöner Name. So. Was sagt denn hier diese Liste jetzt eigentlich gerade aus?
Die ist sortiert nach Volumen. Da siehst du also
des
die
Marktes.
Ja, da siehst du die Umsätze, den den
latest
besten
Price ist der letzte Preis, der da sozusagen gerade für eine Bitcoin.
Genau, latest Preis ist der letzte Preis, der gezahlt wurde.
Dann also was ist denn im Wesentlichen die Tätigkeit, die da gerade ist? Also kaufen die Leute derzeit im Wesentlichen Bitcoin gegen Geld, weil sie sehen, die Währung steigt?
Das läuft.
Kann man das so sehen?
Das läuft in beiden Richtungen. Also es gibt ja Leute, die haben was und verkaufen. Es gibt Leute, die wollen was und kaufen. Und klar, nur wenn die.
Könnte man ja auch nichts kaufen, wenn
ja, also Markt. Also irgendwie nur wenn auf beiden Seiten Interesse ist, dann funktioniert der Markt auch. Aber die Umsatzzahlen sprechen dafür, dass tatsächlich da reges Interesse da ist.
Das Volume von diesem Mt. Gox ist. Was ist das für eine Zahl?
Eine große.
Ja, die muss ich aber, die ist aber leider klein gedruckt. Muss ich mal hier kurz ein bisschen zoomen. 30-Day Volume ist 17 Millionen US-Dollar.
Ja.
Das ist sowohl Kauf als auch Verkauf.
Ja, weil eine Transaktion ist immer ein Kauf plus ein Verkauf. Weil einer kauft, der andere verkauft.
Ja, klar. Okay, das heißt, für 17 Millionen US-Dollar sind da Bitcoins gehandelt worden in einem Monat.
Ja.
Und bei dem nächsten sind es immerhin noch 1,7 Millionen. Da ist aber noch einer, der hat noch viel mehr.
Nee, Moment mal, du musst die Einheit beachten. Also mit den 1,7 Millionen sind polnische Zloty.
Also ach die, ja, okay, die, ist klar, das ist eine andere Währung.
Der größte Exchange der Welt ist halt Mt. Gox, die in US-Dollar handeln, aber über sogenannte Liberty Reserve US-Dollar. Liberty Reserve ist sowas wie PayPal, allerdings in Costa Rica und ohne so strenge Aufsicht. Also das ist sozusagen das in Anführungszeichen traditionelle PayPal der Leute, die mit ihrer Identität nicht ganz so sorgfältig sind, nicht die Gasrechnung ihrer Mutter dahin schicken wollen.
Verstehe.
Genau. Dann die Polen sind an zweiter Stelle. Der drittgrößte.
Da steht es ja auch, USD Liberty Reserve. Ja. Okay.
Der drittgrößte Exchange, das ist sehr spannend, das sind Second Life Dollars.
Nein.
Ja, also es wurden 53 Millionen Second Life Dollars gehandelt.
Verstehe. Das heißt, mit Bitcoin vernetzen sich jetzt auch diese ganzen Welten, die auch schon so ihre eigene Währung hatten. Wobei Second Life zu US-Dollar wird es in dem Sinne auch schon immer gegeben haben. Nicht zuletzt durch Linden Labs, die das einem verkaufen.
So ist das, ja.
Ist da hier auch dann so World of Warcraft und
nee, WoW habe ich noch nicht gesehen. Was es auch noch gibt, sind, es gibt einen IRC-Channel, der sogenannte Over-the-Counter-Geschäfte macht. Das heißt, man geht da einfach rein und sagt irgendwie, ich habe hier Amazon-Geschenkegutschein, will nicht jemand Bitcoins gegen Amazon-Geschenkegutscheine tauschen? Und dann sagt einer ja und dann einigt man sich auf den Kurs. Und da wären natürlich auch WoW-Dollars und wie gesagt Amazon-Geschenkgutscheine und Prepaid-Kreditkarten und der ganze andere Kram gehandelt. An den offiziellen, in Anführungszeichen offiziellen Börsen ist das noch ein bisschen eingeschränkter.
Interessant. Das heißt, die Polen sind hier aber auch ganz gut dabei.
Die Polen sind weit vorne, ja.
Warum steht denn das so weit vorne? Ich meine, was ist denn jetzt hier überhaupt Basis dieser Liste? Ist es das Volumen?
Die Basis der Liste ist das Volumen in Bitcoin. Das ist die große Zahl über der kleinen Zahl.
Ah, okay. Verstehe. Okay, ja, alles klar. Jetzt verstehe ich das gerade. Gut. Und darunter steht nur, was das sozusagen in jeweiliger Währung ist.
Mhm.
Ah, das heißt, die Euro-Summe ist deutlich kleiner. 165.000 Euro oder knapp 15.000 Bitcoin, die da gehandelt werden.
Mhm.
Das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem US-Dollar, zumal es ja auch noch andere gibt, die hier mit US-Dollar, okay, es gibt auch noch andere mit Euro, oder? Aber das meiste ist wirklich, da unten ist noch ein bisschen Euro.
Also es gibt spannenderweise auch verschiedene US-Dollar. Es gibt irgendwie Moneybookers, diese PayPal-Alternative. Es gibt US-Dollar in Banküberweisungen. Es gibt US-Dollar in Liberty Reserve, die interessanterweise auch Kursunterschiede haben. Also der Aufschlag zu, ich möchte mit PayPal Bitcoin kaufen, sind im Schnitt 10%.
Mhm. So, aber jetzt gucken wir uns doch mal den latest Price an. Also bei Mt. Gox 21,15 US-Dollar pro Bitcoin. Und wo haben wir jetzt noch einen anderen mit US-Dollar? Da, der PayPal, genau, 23,5. Aha, das heißt, warum sollte man da überhaupt kaufen, wenn es doch teurer ist? Weil ja, man PayPal benutzen will.
Weil man eh PayPal hat und man möchte natürlich jetzt sein Geld und nicht eine Woche warten, bis man auf Liberty Reserve sein Konto eingerichtet hat, das Geld dahin transferiert hat und so weiter und so fort.
Und es ist natürlich auch eine Frage der Transaktionskosten, die das Ganze hat für den Händler. Bei PayPal ist halt teurer wahrscheinlich als dieses Liberty Reserve, oder?
Weiß ich nicht genau.
Weiß ich auch
das
nicht.
Das kann ich nicht sagen.
So, aber dann gibt es ja noch hier einen mit USD. Der hat einfach nur USD. Das heißt, der nimmt am normalen Bankensystem teil oder was?
Da steht da, was steht denn da in Klammern hinter USD?
Da kostet das, da steht nur USD.
THUSD, den kenne ich noch nicht, den Exchange, der ist neu.
Da steht nur, nämlich nur USD, deswegen gehe ich mal davon aus, dass der einfach an dem normalen Banking-System.
Dann würde da Wire stehen, wenn es also normale Überweisungen sind, steht da Wire.
Achso, ja, hier steht einfach nischt.
Trade Hill. Keine Ahnung, was Trade Hill
ist. Auf jeden Fall kostet es da 22. Wo haben wir denn? Hier haben wir noch USB-Wire, da kostet es 24. Interessant. Liberty Reserve scheint ja wirklich günstige Konditionen zu haben, aber es kostet denn USD Wire irgendwie, hier gibt es das auch für 20 mit USD Wire. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Na gut, was lernen wir da draus? Es hat sich jetzt, aus welchen Gründen auch immer, hier ein aktiver Markt etabliert. Und das heißt, es gibt jetzt eine Währung, der einige Leute vertrauen, sodass man auch daraus ableiten könnte, genug.
Ja.
Oder auch nicht. Also das, wie man das dann auch mal sieht. Mhm. Und würde ich jetzt zu viel Euro haben, dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mal für 100 Euro 20 Bitcoins.
Mhm.
Oder, nee, was war jetzt der Preis?
5 Bitcoins kriegst du.
Nee. 18,5 Euro müsste ich jetzt zahlen, wie auch immer. Also ich investiere jetzt einfach mal so viel Geld, wie nötig ist, um irgendwie 5 Bitcoins zu bekommen und dann habe ich die. Mhm. Und dann tue ich dann erstmal nichts. Dann ist das quasi wie so ein Aktienkauf. Und dann setze ich mich vor das Internet, starre da die ganze Zeit rein.
Man kann ja ganz toll irgendwie lauter Chart Technical Analysis klicken, so mit irgendwie Unterstützungslinien, wie man das aus dem Fernsehen kennt.
Ja.
So kann man machen. Ist, also ich würde.
Aber es ist durchaus vorstellbar, dass der Preis noch hochgeht. Es ist auch durchaus vorstellbar, dass er wieder runtergeht. So.
Ja, also es ist, also wenn man das tut, dann sollte man sich bewusst sein, dass es hochspekulativ ist und mit dem Risiko des Totalverlusts verbunden.
Ja.
Also es ist nicht völlig auszuschließen, dass morgen jemand kommt und einen fundamentalen Fehler im System findet, der dafür sorgen kann, dass er das ganze Geld rausziehen kann.
Ja.
Und dann würde natürlich der Marktwert komplett auf Null fallen innerhalb kürzester Zeit. Das kann passieren. Ist ein Risiko. Es kann passieren, dass keine vernünftige Lösung für das Skalierungsproblem gefunden wird. Das heißt, dass die Popularität des Systems einfach es auffrisst, weil immer mehr Rechenleistung, immer mehr Bandbreite gebraucht wird und es keiner mehr macht,
ja,
dass die Transaktionen nicht mehr durchkommen. Ist auch vorstellbar.
Dass dadurch dann die Transaktionskosten steigen, dass man immer mehr...
Ja, also bis hin zum kompletten nicht funktionierenden Systems, dass das, ja, Geld nicht mehr ankommt.
Ja.
Ist eigentlich das Geld bei dir angekommen?
Bisher sehe ich noch nichts.
Das ist merkwürdig, weil bei mir steht es schon als confirmed.
Tja.
Hast du da noch ein Pop-up offen?
Jetzt zählt die ganze Zeit irgendwelche Blocks hoch.
Was also, hast du denn da für eine Blocknummer, die da steht?
1, 2, 7, 710.
Also dann fehlen dir noch 3000 Blocks, bis du aktuell bist.
Ah, das heißt, er ist immer noch dabei, runterzuladen. Er ist
immer noch dabei, runterzuladen und zu überprüfen, ja.
Aha. Wie viel fehlen noch, sagst du?
3000 ungefähr.
Ah, okay.
Wir sind bei 130020.
Okay,
und in 1,4 ist dein Geld drin.
Okay, bis zum Ende der Sendung dürfte ich dann wahrscheinlich auch mein Geld haben.
Mhm.
Meine 44 Cent. So. Ich versuche gerade noch so ein bisschen, also ich grübel gerade so ein bisschen über die Implikationen.
Mhm.
Weil so viele Währungen, ich meine, der Unterschied zwischen der Bitcoin-Währung und allen anderen Währungen ist, dass es hier eigentlich keinerlei Politik gibt, die einen,
genau,
Einfluss hat auf diese Währung. Während man bei US-Dollar gibt es dann auch eine passende Regierung dazu, die gewählt ist und die vielleicht nicht unbedingt das tut, was die Menschen möchten, aber zumindest irgendwelche Dinge tut, aus irgendwelchen Interessen, ja, heraus. Hier scheint das ja nicht der Fall zu sein.
Also es gibt natürlich auch da eine Art Politik zu machen, und zwar darüber, was für Software in den Client reinkommt. Also ob da Algorithmen dazukommen oder rausfallen. Es ist also nicht komplett politikfrei. Aber es ist zumindest so, dass zum Beispiel die Geldmengensteuerung quasi vorprogrammiert ist. Man kann nicht sagen irgendwie, ja, wir haben gerade eine Wirtschaftskrise, deswegen müssen wir jetzt den Leitzins senken und dadurch die Geldmenge erhöhen, damit Investitionen getätigt werden. Also die klassische keynesianische Geldmengensteuerungspolitik, Konjunkturpolitik, die geht mit dem System nicht, sondern die Geldmenge ist halt reinprogrammiert. Man weiß genau, wie viel Geld da ist, man weiß, wie sich die Geldmenge entwickeln wird.
Aber derzeit ist es ja so, dass am laufenden Meter Bitcoins erzeugt werden. Und das wird auch noch eine Weile so gehen. Ich meine, das ist irgendwie wie lange wird das wohl noch dauern? Kann man das irgendwie anhand der aktuellen Wachstumskurve halbwegs prognostizieren?
Ja, na, die Wachstumskurve ist ja reinprogrammiert. Das wird über die Schwierigkeit der Blockberechnung gesteuert.
Achso, im Schnitt kommen alle 10 Minuten 50 Bitcoins dazu.
Genau, und irgendwann sind alle 10 Minuten bloß noch 25 Bitcoins, irgendwann dann irgendwie nur noch 12,5 und so weiter und so fort. Also es wird in regelmäßigen Abständen die Belohnung runtergesetzt.
Okay, also der Zuwachs nimmt kontinuierlich ab und bleibt aber irgendwie ein Zuwachs, bis er dann irgendwann mal gegen so das Ende.
Genau, das läuft dann mal so gegen den Grenzwert, wie man das kennt,
ja,
mit
so eine Tangente.
Achilles und der Schildkröte. Und dann sind es 21 Millionen. Das wird, glaube ich, nochmal 10 Jahre dauern. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf.
10 Jahre.
Mhm.
So, und dann gibt es nicht mehr Geld.
Genau, dann ist Geldmenge begrenzt.
Ist das irgendwie gut?
Das kommt drauf an, ob du jetzt die Keynesianer oder die Wiener Schule fragst.
Ja, was sagt die eine und was sagen die anderen?
Die, das sind beides Schulen der Volkswirtschaften. Die Keynesianer sagen, Geldmengensteuerung ist elementar notwendig, um das System am Funktionieren zu halten, um also sozusagen Konjunkturschwankungen auszugleichen. Und die Wiener Schule sagt, nee, ist alles völliger Blödsinn, man muss das den Marktkräften überlassen. Und irgendwie, also wenn man den Keynesianern glaubt, dann ist es kompletter Blödsinn, das System, und wird explodieren und vor sich hin schwanken. Und die Wiener Schule wird sagen, endlich irgendwie ein Geldmengensystem, wo nicht mehr sinnlos irgendjemand eingreift, sondern wo man von vornherein weiß, wie sich das entwickeln wird. Also das ist auch das Spannende an
Aber
Bitcoin.
Dieses keynesianische Modell ist sozusagen das, was eigentlich alle machen derzeit.
Ja, mehr oder weniger.
Oder gibt es irgendein Land, was sich dem entzieht, Nordkorea oder so?
Naja, Nordkorea hat ja eh keinen Kapitalismus in dem Sinne.
Ja, okay.
Da fällt die Frage also weg.
Aber die haben ja auch Geld.
Die haben auch Geld. Aber wie die das mit dem Geld machen, ich glaube, die machen das noch anders. Die haben da keinen Leitzins, sondern sie sagen ihren Banken einfach, was sie zu tun und zu lassen haben. Ist halt kein Markt.
Ja.
Und damit fällt schon mal der Ansatz von Hayek und der Wiener Schule komplett weg, weil der basiert auf einem Markt. Und eigentlich basiert auch der Ansatz von Keynes auf einem Markt, den man steuert. Also man muss sich das.
Die Wiener Schule ist ein Markt, der nicht gesteuert ist.
Genau, die glauben irgendwie so staatliche
Eingriffe. Das ist das, was man normalerweise so Marktradikalismus nennt. Alles mit dem Markt überlassen.
Ja, genau, genau. Die sagen, das ist völlig gesund, wenn da mal so eine Wirtschaftskrise ist, weil dann gehen die ganzen Firmen pleite, die man eh nicht braucht, und dann wird hinterher alles besser.
Mhm.
Ja, also.
Das haben wir jetzt eigentlich bei Bitcoin.
Das haben wir jetzt eigentlich bei Bitcoin. Genau, es ist wie gesagt irgendwie der anarchokapitalistische Ansatz im Wesentlichen. So Kapitalisten, die sagen, dass Abwesenheit von Staat für den Kapitalismus nur gut sein kann.
Aber das ist so noch nicht bewiesen.
Das ist so noch nicht bewiesen, nein. Also irgendwie Bitcoin ist in dem Sinne auch ein glorioses Experiment. Was passiert, wenn man das mal macht? Und da sehe ich eigentlich auch sozusagen den spannenden Aspekt bei Bitcoin drin, zu gucken, was wird damit passieren. Also es gibt viele Leute, die sagen, es geht jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gut. Und dann wird irgendwas passieren. Die Software explodiert oder irgendwie die Marines rücken aus und erschießen alle, die Geld wechseln in Bitcoins oder so. Also es gibt da die wüstesten Vorhersagen. Aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, das kommt schon hin. Das ist einfach ein Experiment. Das ist ein ganz schön mutiges Experiment. Es hat eine ganz schön große Größe erreicht für ein Experiment. Mhm. Und was so richtig rauskommen wird, das weiß eigentlich noch keiner.
Versuche ich das gerade mit dieser Wiener Schule nachzuschlagen, finde aber gerade nicht den richtigen Suchbegriff.
Du kannst zu YouTube gehen und da gibt es den Keynes und Hayek Rap. Der Hayek schreibt sich H-A-Y-E-K und der Keynes K-E-Y-N-E-S. Mhm. Und da findet man so einen 7. Rap-Song, wo sie sich ein Battle liefern, was irgendwie ein relativ guter Überblick über die Positionen ist.
Verstehe. Mhm.
So, aber der Geldmengenaspekt ist nicht nur der einzige spannende. Der andere spannende ist, dass es nicht möglich ist, Konten zu sperren. Du kannst also nicht hingehen und wie in dem WikiLeaks-Fall sagen, nee, wir frieren da jetzt das Konto ein oder wir nehmen dieses Geld nicht mehr an.
Mhm.
So, also auch wenn man erotische Dienstleistungen im Netz betreibt, ja, was nach deutschem Recht völlig legal ist. Man darf sich schon von der Kamera ausziehen, das Leuten zeigen und Geld dafür nehmen. Aber PayPal sagt, nee, das passt aber nicht zu unseren Geschäftsbedingungen.
Ja, okay, das heißt
nicht Sperrbarkeit von Transaktionen. Das ist eigentlich das Spannende.
Genau. Es kann nicht einfach mal einer so dazwischen gehen und sagen, du darfst nicht mehr mitspielen.
Genau. Solange du deinen Private Key noch hast und im ewigen Logfall steht, dass du Geld hast, ist das Geld auch noch
aber,
da.
Aber wie anonym ist denn die Geschichte? Ich meine, unsere Transaktion jetzt.
Mhm.
Gut, da steht jetzt nicht unsere Namen drin, sondern da stehen so unsere Strings drin. Aber wenn mein String auf der Webseite steht, dann ist ja über Google schnell mal herausgefunden, wer denn behauptet, das zu sein.
Das ist richtig. Also die ganzen Behauptungen, Bitcoin wäre anonym, muss man als haltlos übertrieben zurückweisen. Weil es gibt dieses ewige Logfile. Und zwar stehen jetzt unsere Namen nicht dran, aber dass diese Transaktion passiert ist, das sieht man schon. Und wenn jetzt irgendwie...
Das heißt, man weiß auch ganz genau, wie viel Geld hier Silk Road? Für irgendwie Drogen in allen, für alle Lebenslagen eingenommen hat.
Naja, Silk Road ist ja auch bloß ein Marktplatz, ist wie eBay, die kriegen ihre Gebühr und da gibt es dann Käufer und Verkäufer drauf. Und aber natürlich ist es im gewissen Sinne nachvollziehbar, ja. Wenn jetzt irgendwie einem dieser Drogenlieferanten die Tür eingetreten wird und die beschlagnahmen den Rechner und die finden seine Bitcoin-ID raus und gucken dann nach, von wem hat er denn Geld bekommen. Und dann ist es zufällig die Adresse, die ich auch auf meine Webseite geschrieben habe, als Spendenadresse für Bitcoins, dann finden die mich natürlich, dann wissen die, ich habe da gekauft.
Ja.
So, also das ist
das ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee.
Ist keine so eine gute Idee, nein.
Es sei denn, man macht sozusagen für jede Transaktion so einen neuen Key auf.
Genau, also das ist eine der Möglichkeiten.
Aber auch dann muss man da ja auch wiederum Bitcoins drauf transferieren. Also es entsteht so oder so ein Netz von Zahlung.
Man hinterlässt eine Datenschleimspur, ja.
Und ja, aber eine heftige.
Ja,
also ich meine,
ja.
Eine in jeder Hinsicht vollständige.
Mhm,
Und das gibt bestimmt hübsche Graphen, wenn man das alles auswertet.
Oh ja, das
ist aber bei den Bitcoin-Charts noch nicht der Fall. Das sind nicht die Art von Charts, sondern das sind eher so die Business-Charts.
Also ich würde davon ausgehen, dass das, was die Strafverfolgungsbehörden derzeit an Werkzeugen einsetzen, um Data Mining auf Finanztransaktionen zu machen, dass wenn man das auf Bitcoins anwendet, dass es ganz wunderbar funktionieren wird. Also es sei denn, man ergreift explizite Maßnahmen dagegen. Also die Bitcoin-Geldwäsche-Services wird es bestimmt auch bald geben.
Ja.
Was wiederum bedeuten könnte, dass, also erstmal bedeutet, dass das wahrscheinlich die ganze Aufregung um Bitcoin in Hinsicht von, oh Gott, unkontrollierbare finanzielle Flüsse beginnen anzufließen. Wir müssen das alles sofort zum Explodieren bringen. Was so derzeit so die öffentliche Reaktion zu sein scheint, ist eigentlich übertrieben.
Es ist ein bisschen übertrieben. Es ist was Wahres dran, ja, weil du kannst, also selbst wenn du die Finanzflüsse siehst, kannst du sie nicht stoppen. Du siehst irgendwie, da ist irgendein Kolumbianer, der überweist irgendjemanden in Miami, also selbst wenn man das weiß, eine Million am Tag, dann kann man da nichts tun. Man kann das nicht verhindern.
Mhm.
So, man hat überhaupt erstmal Schwierigkeiten, diese Zuordnung zu machen. Also wenn man nicht gerade so doof ist, auf seiner Webseite seine Kontonummer anzugeben und damit dann Drogen einkaufen zu gehen, wird es auch schwieriger.
Aber andererseits weiß man auch, dass hier ein vollständiges Logfile aller dieser finanziellen Transaktionen offen im Netz herumliegt.
Man sollte sich der Tatsache durchaus bewusst sein, ja. So, wenn man mit Bitcoins irgendwas macht. Also wenn du zum Beispiel deine Bitcoin-Adresse auf die Webseite schreibst und sagst irgendwie, spendet mir für diese tolle Radiosendung, dann kann hinterher jeder auf blogexplorer.com nachgucken, wie viel Geld du denn schon wieder eingenommen hast über die Adresse.
Wobei, ja, aber dann wird es ja auch wieder interessant, in der Währung Bitcoin.
Ja.
Und wie deklariere ich denn das bitte beim Finanzamt?
Ja, wie jede andere Devise auch, nämlich zu dem entsprechenden Wechselkurs. Also
zum jeweiligen Zeitpunkt.
Wahrscheinlich musst du das zum jeweiligen Zeitpunkt machen. Ja, ich kenne mich da nicht so genau aus, ob du nicht vielleicht irgendwie als...
ja, aber ich will jetzt hier nicht wie ein Steuerberater reden, weil das kann ich gar nicht, aber so entscheidend ist ja sozusagen immer, wenn das Geld sozusagen in meiner Verfügbarkeit ist und das ist die Frage, ob es eine andere Währung...
da gibt es einen Unterschied, ob du eine Einnahmenüberschussrechnung machst oder bilanzierst. Weil wenn du bilanzierst, dann musst du natürlich den Wert der Bitcoins irgendwie bewerten.
Ja,
zu, und an der Stelle muss man dann wirklich mit einem Steuerberater reden, ob das jetzt zum aktuellen Preis, zum Einkaufspreis oder irgendwie was auch immer.
Ja.
Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, entsteht für dich die Einnahme eigentlich erst, wenn du die Bitcoins wieder verkaufst.
Weil es sozusagen so eine Investition ist wie in so eine Aktie.
Ja, genau. So, oder?
Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro in Bitcoins reinstecke, dann würde ich sagen, ich habe mir für 100 Euro Bits gekauft. Und irgendwann verkaufe ich die halt wieder und dann habe ich eine entsprechende Einnahme und das ist das, was sich niederschlägt.
Genau, also stell dir vor, du bist Bäcker und kaufst dir einen Sack Mehl. Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, dann sagst du irgendwie, ich habe einen Sack Mehl gekauft, hier sind meine Kosten. Ein halbes Jahr später bäckst du davon Brot.
Wer druckt mir jetzt eine Rechnung? Also ich meine, wenn ich jetzt zu diesen, ich tausche dir Euro gegen Bitcoin, dann kriege ich von denen wahrscheinlich auch tatsächlich sowas.
Das kommt drauf an, wo du das machst und mit wem. Aber im Zweifelsfall, wenn das ein seriöser Service ist, ja. Oder du kannst ja auch, also ich...
Was sieht denn hier mal seriös aus?
Nee, Moment mal, das sind ja alles nur, das sind nur Handelsplätze.
Ja.
Ob das seriös ist? Okay, nee, bei Mt. Gox, die machen auch Escrow. Das heißt, du schickst da schon Geld hin, bekommst Geld zurück. Aber das ist halt, ob du von denen eine ordnungsgemäße Rechnung bekommst.
Ja, aber ich habe jetzt kein USD und schon gar nicht bei Liberty Reserve. Also wenn, dann könnte ich hier schon irgendwie hier PayPal machen.
Genau, genau. Aber da kriegst du dann halt im Zweifelsfall entweder eine PayPal-Transaktion rein oder eine Überweisung auf dein Konto. Das heißt, du hast einen Zahlungsbeleg. Mhm. Und damit kannst du zur Finanzamt gehen und sagen, irgendwie, ich versteuere das hier.
Mhm. Aber wenn ich jetzt Wire mache, dann habe ich in dem Sinne keinen wirklichen Zahlungs...
Ja, na doch, da hast du einen Geldeingang auf deinem Konto.
Ja gut, das ist aber auch alles.
Ja, reicht ja im Zweifelsfall.
Okay, ja gut, dann ist halt noch die nächste Frage, ob das in irgendeiner Form... Also Umsatzsteuer dürfte das ja wahrscheinlich nicht aufwerfen, weil das einfach nur so Geldwechsel ist. Ne?
Genau.
Aber wenn es dann wiederum wie Aktien behandelt wird, ja, also es wirft einfach eine Reihe von Fragen auf.
Mhm.
Das wäre jetzt wahrscheinlich dann doch mal eher was für einen Wirtschaftler, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater und ähnliche Menschen.
Also spannend wird es natürlich, wenn du mit deinen Bitcoin wieder Dienstleistungen einkaufst. Also wenn du es dir halt genau nicht aufs Konto auszahlen lässt,
ja, ja.
Sondern wenn du damit dann deinen Server anbietest, über den du deinen Podcast verteilst.
Gibt es das schon?
Ja, also irgendwie, wenn man sich die Liste der Dienstleistungen anguckt, die man mit Bitcoin kaufen kann, dann sind das hauptsächlich so Internetdienstleistungen, so Shell-Server, VPN,
gibt's auch Webdesign. Gibt es da auch schon so einen Markt für?
Da gibt es eine Website, muss man einfach bloß auf www.bitcoin.org gehen, was sowieso die zentrale Anlaufstelle ist, um sich auch die Software runterzuladen. Und da gibt es direkt einen Link, Sites that accept Bitcoin.
Ah ja.
Und da kann man draufklicken.
Ein Wiki.
Ein Wiki.
Passend. Das heißt, da kann man sie auch eintragen sozusagen. Ja. Mhm. Guck an.
So, und jetzt ist das Netz langsam.
Internet Services.
Ach, du musst natürlich vorher auf Englisch klicken, damit du auch ein bisschen mehr siehst als eine deutsche Seite, auf der fast nichts steht.
Ja, ich habe hier eh immer Englisch.
Okay.
Ich sehe schon. Okay, alles klar.
Mhm.
Da geht's ja richtig zur Sache, ja.
Ja.
Connectivity, VPN. Hm.
Tja.
Ist natürlich in so einer Währung, die derzeit so. Hast du einen Überblick irgendwie, wie sich dieser Real-USD zu Bitcoin Wert so verhalten hat so im letzten Jahr? Du sagtest ja eingangs, er sei hochgegangen, aber wie?
Wie doll hoch? Also wir hatten lange, lange Zeit einen Kurs von ungefähr 1:1 zum Dollar. Dann gab es irgendwie, auch mittlerweile ist es schon 6 Wochen her, irgendwie plötzlich diesen Aufschwung auf 4, 5 bis hin zu 8. Dann ging es mal wieder auf 5 runter und dann irgendwie doch sprunghaft hoch. Also dieser sehr...
sehr volatil derzeit.
Es ist unglaublich volatil. Also für alle, also auch ein Grund, warum das mit dem Spekulieren da so ein bisschen schwierig ist. Aber ich kann hier mal auf die 60-Tage-Trade-History klicken, dann erzähle ich keinen Unsinn.
Webhosting, Server-Hosting, DNS-Hosting, VoIP.
Mhm. Also so Anfang Mai ging es halt hoch auf 5 und dann Mitte Mai ging es auf 10 und dann wieder ein bisschen runter und blieb bei 10 bis Anfang Juni und dann explodierte es auf 20 und 3 Tage später auf 30, was relativ deutlich mit dem Wired-Artikel korrelierte, wo irgendjemand meinte, oh mein Gott, what the fuck, man kann Drogen im Internet kaufen mit Bitcoin.
Da dachte ich, was? Drogen? Ja. Geil. Das
genau.
Brauche ich.
Genau.
Ah ja.
Mhm. Aber wie gesagt, man kann eigentlich sein gesamtes digitales Leben mittlerweile mit Bitcoin bestreiten, alles, was man so an Dienstleistungen übers Netz kaufen möchte.
Ja, bloß die Frage ist, wie bewertet man quasi was, wie viel man da so ausgibt, ne? Weil wenn das so ein schwankendes Gut ist, dann sind wahrscheinlich die Preise da auch extrem noch in der Fluktuation begriffen.
Mhm.
Das, ja. Also eigentlich müssten die Preise sinken. Ist, ne? Man müsste sozusagen weniger Bitcoin.
Es ist tatsächlich so, dass einige Webseiten automatische Umrechnung haben. Das heißt, als Käufer oder Verkäufer gibt man seinen Preis in US-Dollar an.
Mhm.
Der wird dann zum sekundenaktuellen Kurs jeweils in Bitcoin umgerechnet.
Mhm. Auf Basis der Aussage eben dieser Markets.
Genau, genau.
Wobei es da nicht jetzt einen verbindlichen, festgelegten Umsatz, Umtauschwert gibt, wie man das jetzt von unseren Nationalwährung gewohnt ist.
Mhm.
Wer legt den eigentlich fest?
Den legt der Markt fest. Da geht jemand hin und sagt, ich würde gerne Bitcoins kaufen und ich bin bereit
20. Ich meine jetzt normal, den normale, wenn ich jetzt Euro
der entsteht zu USD. Genauso. Der entsteht tatsächlich genauso. Der entsteht an den Finanzhandelsplätzen. Also an der Börse in Frankfurt oder in New York oder gibt es Devisenhandelsplätze.
Also es gibt nicht eine Aussage, sondern es gibt immer nur die Aussage von einem Handelsplatz, was da sozusagen der Durchschnitt des Tages war.
Genau.
Okay. Genau. Und hier ist das dann eigentlich auch so.
Mhm.
Gut. Das heißt, da, also hier gibt es viele, viele offene Fragen. Grundsätzlich ist es einfach erstmal spannend zu sehen, wie verhält sich überhaupt eine Währung, die nicht unter dem Einfluss of the authorities ist.
Mhm.
Zweitens, wie verhält sich eine Währung, wo man nicht eben mal schnell Geld drucken kann und wo auch klar ist, dass irgendwann nicht mehr nur das Beitragen von Rechenleistungen einem Währungseinheiten gibt, beziehungsweise schon, aber eben dann auf Basis der Transaktionen. Das heißt, die Transaktionen werden wahrscheinlich teurer werden. Also es ist klar, dass eben eine Transaktion Geld kostet, ist ja eigentlich auch vollkommen normal.
Mhm.
Und aber es kann jetzt nicht irgendeiner sagen, wir erhöhen jetzt mal die Geldmenge und reduzieren quasi den Wert von allem.
Genau, das geht nicht. Man kann nicht auf den Gelddruckenknopf drücken und damit den nächsten Krieg finanzieren, wie das bei klassischen Währungen durchaus öfter mal gemacht wird.
Aber trotz alledem, letzten Endes, wird auch der Wert von Bitcoin eben auch bestimmt von dem, wie sich Bitcoin zu allen anderen Währungen auf diesem Planeten verhält. Also es ist ja nicht vollständig isoliert. Ja. Gäbe es jetzt niemand, der mir da US-Dollar dafür gibt, dann würde dieser Wert eben, der wahrgenommene Wert, sinken. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Bitcoin nur vollständig in der Wolke hängt und von allem entkoppelt ist, sondern es hängt natürlich schon mit dem Rest zusammen.
Ja, das tun aber alle Währungen auch immer. Und also wahrscheinlich
bis auf die Leitwährung.
Ja. Wahrscheinlich kann der Markt auch so groß werden, dass irgendwann so Bitcoin einen intrinsischen Wert hat. Wenn du halt tatsächlich deine Miete in Bitcoin zahlen kannst und dir am nächsten Morgen beim Bäcker dein Brötchen in Bitcoin, dann denkst du gar nicht mehr drüber nach, was denn der Dollar wert ist, weil das ist für dich irrelevant. Sondern dann ist nur noch interessant irgendwie, okay, meine Schrippe kostet 2 Bitcoin Cent.
Also ich meine, das denkst du, dass wir das noch erleben werden?
Also das ist jetzt wird's wirklich ein bisschen knifflig.
Also Vorhersagen über die Zukunft sind bei Bitcoin ja gerade in. Ich habe mich da ja auch schon in den Nissen gesetzt, als ich mir das vor einem Jahr angeguckt habe. Ich gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Leute, die ihre Rechenleistung dafür, also Strom in Geld umzusetzen, in massivem Maßstab. Das muss ich gleich nochmal ausrechnen, wie viel das ist. Was für eine bescheuerte Idee. Aber der offensichtliche Erfolg hat mir da Unrecht gegeben. Deswegen bin ich auch vorsichtig, was Prognosen angeht. Aber
wie viel Strom muss man denn jetzt investieren? Hat das auch schon mal einer ausgerechnet? Also du hast gesagt, man muss 2 Monate rechnen. Was war das? 2,5 Monate?
2,5 Monate für so eine Grafikkarte. Wir können das kurz durchrechnen. Also die Grafikkarte, die ich meine, ist so eine AT 5870. Das ist derzeit so das beste Verhältnis zu Grafikkartenkosten zu Rechenleistung.
Ja.
So ein damit ausgestatteter Rechner, wenn man ihn laufen lässt, zieht 350 Watt. Das heißt, wir hätten 350 Watt mal 24 Stunden am Tag.
Also mal 350 Watt pro Stunde.
350 Wattstunden, genau. Mal 24 Stunden mal 2,5 Monate sind ungefähr 75 Tage. Kommen wir auf 630 Kilowattstunden. Mhm. Die Kilowattstunde zu 15 Cent sind wir bei... ja.
94 Euro.
94 Euro. Das heißt, man hat für 100 Euro Strom ausgegeben und hat dann für.
Kriegt dafür 50 Bitcoin.
50 Bitcoin mal einen Kurs von derzeit wie viel? 18 Euro, 15 Euro. Na, rechnen wir mal mit 20, es rechnet sich einfacher, sind 1000 Euro. Das heißt, 900 Euro Überschuss. Was man auf gar keinen Fall tun sollte, also. Ihr da draußen, ja, wenn ihr euch diesen Bitcoin-Client installiert, da gibt es diesen Knopf, wo man draufdrücken kann und sagen, ich würde gerne auch Rechenleistung investieren. Ja. Mhm. Nicht machen, weil es läuft für die CPU, das ist 2 bis 3 Größenordnungen ineffizienter und ist den Strom nicht wert, den man da reinsteckt und das rechnet auch ewig. Also bei der derzeitigen Schwierigkeit rechnet man Jahre mit seiner Desktop-CPU, um so einen Block zu finden. Wenn, dann muss man sich so einen speziellen Client runterladen. PockelBM ist gerade so einer der aktuellen Angesagten. Gibt es für alle Plattformen. Dann muss man zu so einem Pool gehen und da teilnehmen und dann fällt da auch sinnvoll Geld raus.
Also Pockel, P-R-O-C-L.
P-O-C-L-B-M.
Mhm. Einfach zu merken.
Genau. Mhm. Und ist auch gefrickelt, wie man das so kennt. Irgendwie, also so Bitcoin-Meinen ist ein ganz schöner Nerdsport und die Leute posten dann auch ihre Equipment-Pornos im Netz mit 3 Grafikkarten mit jeweils 2 Chips drauf und 1,2 Kilowatt Netzteilen. Und genau, Fefe postete neulich so eine Geschichte, da hat sich auch einer sein Bitcoin-Mining-Equipment ins Zimmer gestellt und wachte dann in der Nacht mit Hitzschlag auf und musste ins Krankenhaus geschafft werden. Und hat einen Hirnschaden davon getragen.
Aber es ist natürlich klar, warum das derzeit sehr interessant ist, nicht? Also man kann jetzt, wenn man ein bisschen technisches Know-how hat und sehr viel ist ja nicht erforderlich, steckt man sich jetzt einfach da so eine performante PC-Büchse mit vielleicht mehrere parallel geschalteten Grafikkarten einfach so als Number-Crunching zusammen und gut ist. Was ist denn hier so mit Cloud-Computing? Es gibt ja auch schon so GPU in the Cloud etc. Ist
das, ja, das rechnet sich überhaupt nicht. Ich habe es ausprobiert. Bei Amazon kann man ja diese High-Performance-Computing-Instanzen kaufen, wo die Nvidia-Tesla-Sachen drin stecken. Und es ist spannenderweise so, dass Nvidia ein bisschen eine andere Architektur hat, die dafür sorgt, dass die Grafikleistung, die da rauskommt, zwar vergleichbar ist, aber trotzdem die AT-Karten die 10-fache Rechenleistung machen. Also diese furchtbar teuren Tesla-Dinger machen 150 Megahashes pro Sekunde, für $2 die Stunde die Instanz. Das heißt, man zahlt da $50 am Tag und das ist schon mehr, als man meint, nämlich ungefähr Faktor 4.
Okay.
Und man kann gucken, dass man das zum Spotpreis kriegt, also dass man nicht die $2 zahlt, sondern irgendwie, wenn Instanzen frei sind, für 70 Cent, aber dann macht man immer noch einen $1 Verlust pro Stunde, die man das mietet. Mhm. Also lohnt sich genau gar nicht.
Also man muss sozusagen die Wolke ins eigene Kinderzimmer sperren.
Genau, wenn man eh so eine Grafikkarte hat und zwar nach Möglichkeit eine aktuelle ATI-Karte, also alles, was so 58,50, 58,70, 68,50 oder also natürlich am besten 69,90 und davon 3 Stück, ja. Also wenn man eh so eine Kiste rumzustehen hat und gerade nicht am Zocken ist.
Ich habe hier eine 48,50.
48,50, du kannst mal in Google eingeben, Bitcoin Mining Rig Comparison.
Mhm.
Und dann auf den ersten Link klicken.
Mhm.
Und da steht drin, was sagtest du? 48,50 48,50 macht 75 Megahashes pro Sekunde. Und da gibt es jetzt
50 Megahashes. Sagst du?
48,50, nee, 75. Also ja, ja 75
gerade.
Also vielleicht auch mehr, wenn man sie so ein bisschen die Overclocker holen dann da auch 100 raus.
Okay, gehen wir mal vom niedrigsten aus, 75.
75. Mega. Und dann, Hashes. Wenn du dann bei Google eingibst, Bitcoin Calculator.
Mhm.
Auch gleich wieder der erste Link.
Mining Calculator. Und dann den Wert da eintragen, 75.
Genau, klickst du drauf.
Exchange Rate 21, so der aktuelle. Und dieser Difficulty-Faktor, der da eingetragen ist, ist sozusagen der aktuelle.
Der ist auch aktuell. Der wird noch für 1000 Blöcke gültig sein. Dann geht es auf ungefähr 800.000 hoch. Und da kannst du tatsächlich pro Tag 13 Bitcoin-Cents mit erzeugen. Oder $3 am Tag. Hm. Was wahrscheinlich gerade so die Stromkosten deckt. Also immerhin musst du dann nicht Geld an Liberty Reserve überweisen, sondern kannst direkt irgendwie deine Stromrechnung in Bitcoin umsetzen und deine Stromrechnung von der Steuer absetzen.
Ja, das kann ja auch so.
Mhm.
Okay, aber das ist jetzt auch nicht so gut.
Ist nicht so prall.
Also bräuchte ich schon was Aktuelleres.
Genau, mit so einer 58,70, die kostet gerade so 150 €, kommt man auf ungefähr 350 Megahashes pro Sekunde. Da fallen dann schon sowas wie 60 Bitcoin Cent raus oder auch umgerechnet $13 am Tag oder so 9 €.
Mhm.
Die Top-of-the-Line-Karten, die 69er, 6990 mit 2 Chips kommen auf 800 Megahashes.
Und man muss ja natürlich, ich meine, man muss aber auch wirklich dann diese 2 Monate durchrechnen, ne?
Ja, und man muss berücksichtigen, dass es immer schwieriger wird. Also dieser pro Monat, was da an pro Monat Geld rauskommt, muss man ein bisschen vorsichtig betrachten, weil es ja schwieriger wird. Also da mit den 800 Megahashes, die $900, das klingt erstmal so, als wäre nach einem Monat die Grafikkarte finanziert, die man sich dafür kaufen muss.
Wer legt denn diesen Difficulty-Faktor fest?
Den legt das Netz nach einem festgelegten Algorithmus fest. Also da sind sich auch wieder alle Clients einig, wie der Difficulty-Faktor aussehen muss.
Aber was ist, wenn der nicht realistisch ist? Wenn jetzt diese Difficulty zu sehr steigt und das einfach dann mit den Preisen, die man so für Strom bezahlt, ich meine, solange man Strom nicht in Bitcoin
dann,
bezahlt, ne?
Dann werden die Transaktionskosten steigen, dann gehen halt die Transaktionen nicht mehr durch, es sei denn, man gibt genügend Transaction-Fee aus.
Verstehe. Stimmt, darüber kann sich das dann ganz gut regulieren.
Mhm. Hm. Also es wirkt auf mich alles erstaunlich durchdacht beim längeren Nachgucken. Also viele Sachen, über die man so stolpert, kommt man drauf, haben sie drüber nachgedacht, haben sie Antworten drauf?
Ja. Die Frage ist, ob sie langfristig da auch die richtigen drauf haben. Ne?
Das ist die große Frage. So, also wie werden die Staaten reagieren, wenn sie plötzlich keine Hoheit mehr über das Finanzsystem haben? Ist eine der spannenden Fragen.
Ja.
Wird es technisch skalieren? Wird es technisch weiter funktionieren? Findet nicht plötzlich jemand einen Bug? Also es gibt diverse Leute, die schon gesagt haben, haha, ich habe hier einen Bug gefunden, aber ich erzähle ihn euch nicht, aber bereitet euch schon mal darauf vor, dass der Markt komplett zusammenbrechen wird.
Mhm. Fear, Uncertainty and Doubt.
Ja, aber es hat noch keiner irgendwie, also ich habe dann mal auf I call your bet and want to see geklickt, aber bislang ist keiner mit einem Bug rübergekommen. So. Mhm. Naja.
Auf jeden Fall ist es mal wirklich interessant zu sehen, wie sich so vollständige Nerd-Technologie hier eigentlich an der an der heikelsten Stelle der Gesellschaft eigentlich festmacht.
Ja. Ja.
Also so Internet und World Wide Web, das war ja eigentlich nur Spaß, aber jetzt geht es sozusagen ums Eingemachte.
Ja, so bei WikiLeaks ging es bloß um die Informationshoheit und da haben sie schon ganz schön in die Hosen gemacht, wenn es jetzt irgendwie um die Kontrolle über die Wirtschaft geht. So, also ich finde, also natürlich sind einige der Aussagen übertrieben, aber nicht vollständig. Wenn das wirklich funktioniert, wenn es wirklich weiter so abhebt, ist es schon, ja, für manche Leute ganz schön existenzbedrohend. Und es wird spannend sein zu beobachten, wie die Welt darauf reagiert.
Hm. Naja, gut. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, Andreas?
Ich glaube nicht.
Nee. Dann können wir jetzt hier, glaube ich, den Sack auch mal zumachen zum Thema elektronisches Geld. Klingt so ein bisschen für mich wie so ein Thema, was dann irgendwann auch nochmal ein Update braucht.
Ja, nach dem Crash dann.
Nach dem Crash, genau. Oder
Lessons learned.
Kurz vorher nochmal, um nochmal so richtig ja, abzusahnen oder nochmal so richtig schön unterzugehen.
Mhm.
Genau. Also wir geben mal jetzt hier auch keine Empfehlung ab. Wir sagen jetzt nicht, hier investiert euer Geld in Bitcoins.
Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wenn ihr mit Bitcoin rumspielt und da Investment tätigt, sorgt dafür, dass es nicht euer Häuschen ist. Rechnet mit dem Totalverlust.
Genau.
Drogen mit Bitcoins zu kaufen ist gerade auch kein guter Plan wegen der kompletten Offenlegung. Also es ist so ein bisschen die Post-Privacy-Währung eigentlich. So jeder sieht alle Finanztransaktionen auf dem Planeten.
Mhm. Was ja auch interessanten, also was ja auch durchaus ein segensreicher Faktor sein könnte, weil ich meine derzeit die kolumbianische Mafia etc., also das basiert ja nun auch alles zu einem Gutteil darauf, dass es eben nicht so sichtbar ist, wie die finanziellen Transaktionen ist. Und vielleicht ist das ja auch ein guter Ansatz. Ja, ich meine, das ist, weil wir voll in dieser Post-Privacy-Diskussion, ob denn nun so die Geheimhaltung uns alle vor dem Untergang schützt oder die totale Offenlegung.
Tja. Also wahrscheinlich erfordert es schon die Drogenlegalisierung, damit dieser Schwarzmarkt verschwindet. Aber das ist ja immer ein heikles Thema. Ja, die Politiker schaffen es ja noch nicht mal, die Sommerzeit abzuschaffen. Wie soll man sich denn da ernsthaften Problemen widmen?
Das stimmt. Und das ist wirklich schon ein Problem mit der Sommerzeit.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, die Russen schaffen sie jetzt gerade ab.
Haben sie getan, ja.
Ja.
Die haben ja auch eine funktionierende Regierung.
Ja, die wollen auch irgendwie, Herr Medvedev fand auch das mit dem Urheberrecht irgendwie gerade alles nicht so toll.
Mhm.
Ja, lass mal sehen. Ja.
Na gut, aber ich glaube, dann haben wir es gehabt.
Okay, alles klar. Vielen Dank.
Gerne, jederzeit wieder.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's, das elektronische Geld. Viel Spaß beim Rumspielen. Macht euch nicht arm. Ja?
Und keinen Hitzschlag holen.
Wir gehen. Genau. Und mal gucken. Also vielleicht ist so dieses freie Herumspenden und Kleinstbeträge mal durch die Gegend schieben durchaus so der Sport, mit dem man da schon die nennenswerten Erfahrungen sammeln kann, ohne dass man gleich riesige Summen da in irgendetwas investiert.
Apropos, ist dein Geld angekommen?
Ach so, mal gucken. Ist mein Geld angekommen?
Nee. Bei welchem Block bist du?
128617.
Dann dauert es noch 2 Stunden.
Ah, naja.
Aber wenn du dann erstmal aktuell bist, dann geht's schneller.
Dann geht's schneller. Na gut.
Jo.
Werde ich mal diese Bitcoin-Adresse mal ins Internet schmieren und mal gucken, was passiert. Alles klar, das war's. Bis bald.
Bis bald.
Listen, party at the Fed.
Already? 20 minutes.
Lobby. John Maynard Keynes.
F.A. Hayek.
Yeah, we're opposed.
We oppose each other philosophically
in the same studio.
We've been going back and forth for a century. I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
Play low interest rates.
No, it's the animal spirits.
John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery?
Seriously?
That's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice, real simple, boost aggregate demand. CIG, all together gets to Y. Keep that total growing, watch the economy fly.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
Play low interest rates.
It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season. So forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction. That's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never lift. Because business is driven by the animal spirits. The bull and the bear. And there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. My general theories made quite an impression.
Revolution!
I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it?
I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics of change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs by poles with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
Play low interest rates.
It's the animal spirit.
The place you should study isn't the bust. It's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real. Consumption's up too. And the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise. For the cost of production, price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest, don't use the printing press, or a bust will surely follow, an economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same, more incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap, just a broke banking system. I'm done, that's a wrap. We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free.
There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
Play low interest rates.
It's the animal spirits. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist.
The
curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design.
They've been going back and forth for a century.